Was ich eigentlich gerade versuche zu erzählen, ist diesen Elon-Charakter, dass der irgendwie so, wenn der dann da ist, ist er total in dem Moment. Und das muss ich sagen, auch wenn natürlich heutzutage ich ihn nicht mehr so eine positiven Licht sehe, wie ich ihn damals vielleicht gesehen habe, aber das kann ich ihm nicht absprechen, dass er einfach wirklich im Moment ist. Auch noch Astrophysik studiert, weil mich das irgendwie so sehr interessiert hat. Mhm. Aber das hat dann irgendwie dann die Gründung damit reingespielt. Und genau, ich war auf einer Doktorandenstelle, aber das war irgendwie nichts für mich. Ja. Also diese ganze, also irgendwie die deutsche Akademie ist irgendwie doch so sehr viel Arschkriecherei. $1,000 im Monat, dass du hier mit anderen Leuten in einem vollgepupsten Zimmer schlafen kannst. Also wirklich Wahnsinn.
Ja, ja.
Trotzdem, das war trotzdem toll. Das war diese Kultur. Man kam hierher und wir waren dabei.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Wie wird man vom Berliner Gründer zum Google Staff Engineer hier in San Francisco und nebenbei Pokerspieler in Vegas und gewinnt gerne auch mal Millionenbeträge? Mein heutiger Gast hat mit 14 Jahren in Büchereien das Internet entdeckt, hat Anfang der 2010er Jahre in Hackerhäusern auf Stockbetten geschlafen für irgendwie $1,000 im Monat und bei SpaceX mit Elon Musk Party gemacht und beim Pokerturnier gerade kürzlich in Vegas auch schon mal Millionen auf dem Turn verloren. Andreas Rajo Kniep ist heute bei mir zu Gast, ein alter Freund und eigentlich einer der nettesten Menschen, die ich überhaupt nur kenne. Die Folge wurde dann auch gleich zum Anfang Rajo-Style ganz schön wild, aber hört euch's selber an. Auf geht's.
Moin Rajo.
Also, pass auf, wir anfangen, also erstmal einen schönen Tag, ja?
Ja.
Wir sprechen Deutsch.
Wir sprechen Deutsch, ja.
Okay, gut, wunderbar. Also ich fange jetzt mal an, das kannst du nämlich dann rausschneiden, falls es nicht passt, ja? Aber die eine Sache, die du, glaube ich, gar nicht weißt, ja, dass mir wichtig ist im Leben. Ich bin also von Herzens ein Rum-Konnoisseur.
Ach was.
Und deswegen habe ich mir gedacht, weil da hatte ich ganz vergessen in meiner Liste, dass bevor wir starten, ja?
Wir trinken erstmal ein.
Wir trinken erstmal.
Großartig. Also das ist wirklich der Grund, jetzt den Podcast auch bei YouTube zu gucken. Nein,
ich habe jetzt hier mal meine drei Lieblings-Rums, die es zurzeit gibt. Das ändert sich natürlich, habe ich jetzt mal mitgebracht.
Das
ist hier, ich weiß nicht, wo die Kamera ist. Hier.
Ja.
Dieser Barcelo Imperial, der Dos Madeiras und der Centenario. Ich entscheide mal, welchen wir zuerst trinken.
Mhm.
Den Centenario. Und wenn du dann noch Lust hast, dann können wir die anderen auch noch ausprobieren.
Das sagt direkt einiges über dein Leben aus, so wie wir uns auch kennengelernt haben, vor ungefähr 12 Jahren, nämlich irgendwo auf der Mission Street, um irgendeine Kneipe zu gehen. Das heißt, da haben wir da Party zusammen gemacht. Das ist schon lange her. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass es direkt so weitergeht.
Ja, es ist ja irgendwo, es ist immer 4 Uhr, ne?
Okay.
Und an der Ostküste.
Ja.
Und
erstmal. So viel zum Thema Longevity. Wir trinken nicht so viel.
Danke
für ich sage immer, zu besonderen Anlässen darf man was trinken. Das ist ein sehr besonderer Anlass.
Sehr richtig, Prost. Sehr richtig. Zum Wohl.
Der ist sowas von weich.
Ja.
Das ist sensationell.
Erst mal aufschauen.
Also auf jeden Fall. Hier, es hat sehr, die Kamera hat auch hier so.
Genau. Okay.
Kann ich sehr empfehlen.
Und gehört auch zum Leben dazu, ne? Auch mal ein bisschen sich zu das genießen. Und ich muss echt sagen, ich bin immer mehr zum Rum-Konnoisseur geworden. Vor allem ist echt schade, den gibt es in USA ja nicht, die guten Rums.
Mhm.
Deswegen muss man die dann immer irgendwo importieren. Aber
ja.
Dachte ich mir, das teile ich mit dir jetzt mal.
Ja, danke. Es ist vor allem, hier steht 1985 auf der Flasche. Das Jahr gefällt mir persönlich besonders gut.
Kann ich verstehen. Also kann sich wahrscheinlich jeder denken.
Ja. Genau, 40 Jahre, 41 dieses Jahr. Gut.
Wir sind immer noch dabei.
Ja, ist schön. Dann fangen wir doch mal an mit den eigentlichen Fragen. Also ich finde das super, dass du direkt...
Die ganze Party her schon darauf gefreut.
Ja, also, mega.
Guck mal, so geht's weiter hier.
Ja, also das ist wunderbar, weil so geht der Podcast direkt ganz locker los und das macht ich, glaube ich, auch aus. Ich habe als erstes erstmal eine Anekdote, die ich kurz auspacken muss, nämlich das ist da, wo du richtig viral gegangen bist im Internet, 2023, Vegas, du hast gepokert, du hast irgendwie Pocket Aces, freust dich ein Ast, sagst dann deiner ganzen Mannschaft hinter dir, hier, guck mal, you can't make this shit up, und dann verlierst du leider auf dem Turn, ne? Da kommt dann irgendwie was und da ist eine 500.000 aus deinen Händen gerungen sozusagen.
Wie
fühlt sich das an? Wie schläft man danach? Oder hast du gesagt, eigentlich war es trotzdem mega geil?
Ja, also genau. Also mit dem Gefühl danach war es schwer, das zu beurteilen, weil da waren ja so viele Freunde da. Ich habe ja trotzdem eine halbe Million auch gewonnen. Mhm. Und da war ich danach erstmal in Feierstimmung. Ja? Ja. Also die waren alle angeflogen extra, um mit dabei zu sein. Da habe ich mich auch total gefreut. Ich sage immer, ein geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und so war das. Also natürlich eine super Freude. Mhm. Und wir sind irgendwie Downtown Las Vegas, Fremont Street. Und es war ja auch erst früh am Tag. Also der Final Table begann irgendwie um 11 Uhr morgens, glaube ich. Mhm. Und ich bin dann vielleicht um 1 Uhr oder so ausgeschieden als Vierter. Und dann stand der ganze Tag uns noch, oder vielleicht war es auch schon 3, ist ja wurscht, aber wir haben dann natürlich einige Rum Cola trinken können und Spaß gehabt und das Geld musste auch irgendwie ausgegeben werden.
Und also an dem Abend ein
Ausgegeben. Insofern kann ich mich gar nicht so erinnern, also da war nicht so viel Zeit, jetzt das zu betrauern. Natürlich, man bezweifelt immer so die Fairness des Universums, ne? Wenn dann, wenn in so einem wichtigen Moment das Glück nicht auf deiner Seite ist. Aber also klar, habe ich oft drüber gezweifelt, aber ich sag mal, alles in allem, also ein toller Moment meines Lebens und auf den schaue ich halt gern zurück auch.
Ja. Ich werde das Video verlinken, ich habe es mir gestern auch nochmal angeguckt, also, das ist schon wirklich sehr lustig auch irgendwie, also es tut mir auch ein bisschen leid, aber wir sprechen nachher nochmal mehr über Poker und über Gaming und sowas. Lass uns mal kurz vorne anfangen, wo du eigentlich herkommst.
Okay, aufgewachsen in München. Mhm. Und lustigerweise in Kassel geboren. Mein Bruder macht mich da immer für lustig. Ich sollte eigentlich kein Bayern-Fan sein, weil ich ja in Kassel geboren bin. Aber ich glaube, in einem Jahr bin ich nach München gezogen und dann Berlin studiert und dann eben die Karriere begonnen, Firmen gegründet. Und dann eben durch Zufall hier in San Francisco gelandet.
Ja. Und du hast Informatik studiert in Berlin. Ich habe auch irgendwas mit PhD angefangen oder so auf deinem Profil gelesen.
Ja, lustigerweise auch noch Astrophysik studiert, weil mich das irgendwie so sehr interessiert hat. Mhm. Aber das hat dann irgendwie dann die Gründung damit reingespielt. Und genau, ich war auf einer Doktorandenstelle. Mhm. Und aber das war irgendwie nichts für mich. Ja. Also, diese ganze, also irgendwie die deutsche Akademie ist irgendwie doch so sehr viel Arschkickerei. Du musst das, was man was dann Chef machen will oder das, was andere dann zitieren würden.
Ja.
Und es kam, also ich zumindest in meinem Feld, wenig das Gefühl, das ist wirklich so, forsch doch mal dahin.
Ja.
Also ich hatte so eine Idee mit einem anderen Doktoranden von der Physik, so hey, können wir nicht mal reingucken, die Nutzung der Informatik in der Physik, weil die nutzen noch alles mit Fortran, also zumindest damals mit Fortran ihre Skripte geschrieben und gesagt, da kann man mal richtig das revolutionieren.
Ja.
Wer interessiert sich denn dafür?
Ja.
Naja. Aber, also ich.
Ja, cool, immerhin N1, ne? Ja. Aber wann war dir klar, dass es das Silicon Valley gibt? Also hast du das damals durch Zufall entdeckt irgendwie? Oder hast du schon, ich meine, wenn man was gegründet hat, hat man ja auch ein bisschen rübergeguckt. Gab es da so einen Moment für dich?
Nicht einen Moment, aber ich weiß noch ganz genau, das ist aus irgendeinem Grund, diese Idee mal ins Valley zu gehen, natürlich während meiner Firma dann, Linklift, die ich da gegründet hatte. Mhm. Und da haben wir natürlich immer Gespräche gehabt. Ich habe ja im Grunde alle meine Freunde, die irgendwie was mit gerade ausschauen konnten und Code schreiben konnten, wurden eingestellt. Mhm. Und da wurde schon oft das auch gesprochen, natürlich über die ganzen Firmen, die da aus dem Valley kommen.
Ja.
Also ich weiß nicht genau, wann das begann, aber ich glaube, gut, Software-Engineer ist das, glaube ich, klar, dass vieles aus dem Valley kommt. Ja. Und so die Idee, das mal zu sehen, war immer da und die war auch irgendwie so naiv in meinem Kopf, dass bis zu dem Zeitpunkt, als ich es dann gesehen habe, mir eigentlich gar nichts darunter vorstellen konnte.
Ja, aber ich meine, das ist ja so die Aufbruchstimmung in Berlin gewesen, ne? Also Ende der 10er Jahre, Anfang der der 1er Jahre, nicht? Wann hast du das irgendwie?
2006 gegründet.
Ja, genau. Mhm.
Und das stimmt, also ich hatte auch schon, also eine Co-Founder war vorher mein Boss bei einer anderen Firma, Mundwerk, die er gegründet hatte.
Ja.
Und da war ich noch Werkstudent, der 2001. Und, 2001. Und da war ja auch schon irgendwie so diese Stimmung, okay, es gibt diese neue Technologie, wir können irgendwie alles neu machen, ja. Und es war irgendwie unklar, wie man das einsetzt. Also, aber dass das eben aus den USA eben diese ganze Startup-Kultur kam, das war schon klar.
Kurzer Tipp für alle CEOs, CTOs und die, die Engineering-Teams leiten. Ich weiß, ihr nutzt wahrscheinlich alle schon AI-Coding-Tools wie Cursor, Claude Code, vielleicht auch Lovable und Bold für Prototyping. Aber ganz ehrlich, wie viel Zeit verbringt ihr damit, Prompts zu schreiben, Outputs zu fixen und dann festzustellen, dass Component A und Component B vielleicht nicht so richtig zusammenpassen? Ich habe mir selber kürzlich Purple AI angeschaut und das Konzept ist ein bisschen anders. Die setzen nicht auf noch ein Chat-Interface, sondern auf echte Orchestrierung. Das funktioniert so, Erst bekommen deren Engineers für eine Woche zu euch, remote oder vor Ort, und die analysieren eure Codebase und generieren Standards, die AI beibringen, wie euer Code aufgebaut ist. Dann schreibt ihr detaillierte Product Requirements, also so, wie man das auch früher eigentlich gemacht hat. Und Purple orchestriert spezialisierte AI Agents, die selber riesige Features in eurem bestehenden Produkt end-to-end implementieren. Ein CTO, der Kunde bei Purple ist, hat mir erzählt, wie er ein komplettes Customer Dashboard inklusive Billing-Integration von mehreren Engineering-Tagen mit Purple an nur einem einzigen Tag gebaut hat. Wenn ihr also eine Codebase habt und bereit seid, euer Engineering von AI-assisted auf AI-first umzustellen, schaut euch mal bepurple.ai an. Das ist bepurple, also wie die Farbe lila.ai. Hier im Valley sagt man auch, do you still cursor? Be purple instead. www.bepurple.ai. Danke, dass ihr den Pod unterstützt, und ab zurück ins Gespräch. Aber ich erinnere das so ein bisschen so, dass damals in Berlin schon echt so die krasseste Aufbruchsstimmung war. Man hat gar nicht so stark in Silicon Valley rübergeguckt, also vielleicht du schon, aber dass man so das Gefühl hatte irgendwie, okay, da geht's jetzt richtig ab, und es wurde irgendwie plötzlich angefangen zu investieren und die Firmen sind aus dem Boden gepoppt und dieses ganze Zalando-Ökosystem.
Genau, du hast ja dann die Samson Brothers, genau. Genau.
Aber du hast dann ja trotzdem halt gedacht, okay, du willst jetzt mal nach San Francisco. Vielleicht, also wie bist du hergekommen?
Ich bin hergekommen, eigentlich ganz lustig, also ich hatte dann so einen Burnout in 2012. Gut, muss ich es nicht erklären. Und dann habe ich das, um es zu lösen, bin ich nach Thailand gegangen, in so ein Silence Monastery, irgendwo im Dschungel. Da konnte man sich auch nicht übers Internet anmelden, da musste man persönlich vor Ort sprechen. Und da war ich dann irgendwie 2 Wochen, also 11 Tage waren, war dieser Silent Retreat. Mhm. Und das war, also vielleicht war es ähnliches mal gemacht, also natürlich total tolle Sache. Und das hat mich wieder total refreshed und rejuvenated. Und dann war ich ready, wieder mich zu überarbeiten. Und als es dann ein Jahr später ich wieder so ersten Symptome hatte, die ich ja nun wusste, worauf die hinzeigten, habe ich dann gesagt, hey, ich kann das nicht wieder so weit kommen lassen. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich irgendwie so Gespräche geführt und meinten die Leute, ey, kannst du nicht wieder jedes Mal ins Monastery gehen, ja? Geh doch einfach mal irgendwo, geh doch mal in den Urlaub, ja? Geh doch mal, weißt du? Und dann habe ich entschieden, okay, ich mache jetzt ein Sabbatical. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon 7 Jahre hatten diese Firma da rumgewirkelt. Und mache ein Sabbatical, 3 Monate, und ich gehe mal irgendwo hin, wo ich niemanden kenne, San Francisco.
Ja.
Und außerdem wollte ich immer schon das Burning Man sehen. Vermute ich mal, sprechen wir später auch noch
drüber. Absolut,
und, ja. Und das heißt, dann hatte ich ja mir andere Willige gefunden, die ich jetzt gar nicht so gut kannte. Ein ehemaliger Co-Founder und so weiter und noch 2 Mädels, die ich gar nicht kannte. Und dann sind wir da irgendwie mit dem AB hingefahren und haben uns das angeschaut, das Burning Man. Und dann haben sie mich danach in San Francisco rausgeschmissen. Und da hatte ich eigentlich noch 2,5 Monate, um einfach mal das Silicon Valley zu sehen. Ja, das eigentlich im Grunde gar nicht so gibt.
Ja.
Ja, wo einfach irgendwie einstockwerkige Gebäude, ja.
Schrecklich eigentlich, ja.
Genau, fährst du im Zug durch und denkst dir, wo ist denn jetzt mal Google oder so.
Ja, ja.
Und da habe ich dann halt genetworked. Was soll ich jetzt machen? Ich kannte niemanden und habe dann so im Hackerhaus auch gewohnt.
Ja.
Kann nichts Gutes eigentlich aus dem Hackerhaus erzählen. Da hat man so Bankbetten geschlagen. Einzige, was ich gut erzählen kann, da wurde mir Bitcoin vorgestellt, was natürlich einen guten Effekt auf mein Leben hatte. Also auch lustig, diese Kultur, ja, dass da alle nach San Francisco wollten und dass dann wirklich so Leute einfach so Hallen gemietet haben, so ungefähr, und einfach Bankbetten reingestellt haben und gesagt haben, jetzt 1.000 Euro im Monat, $1.000 im Monat, dass du hier mit anderen Leuten in einem vollgepupsten Zimmer schlafen kannst. Also wirklich Wahnsinn eigentlich.
Ja, aber
trotzdem, war trotzdem toll. Es war diese Kultur. Man kam hierher, ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Absolut.
Und wir waren dabei, ne? Also es fühlte sich so, ich war dabei, und das habe ich hier bei, kennst du das sicher auch, Björn, halt über Network Björn Herrmann halt kennengelernt, der hat sein eigenes Startup, und da habe ich gemeint, hey, ich bin hier noch 2 Monate. Ich habe selbst eine Firma aufgebaut, ich kann euch sicher ein bisschen helfen. Mhm. Und ihr habt Technologien benutzt, die ich nicht kenne. Können eine Hand wäscht die andere.
Ja.
Wenn ich irgendwie ein Meeting habe, dann komme ich nicht, aber sonst komme ich irgendwie rein. Ja?
Ja.
Und so war das.
Dann hast du einfach umsonst ein bisschen mitgearbeitet.
Ja, genau, im Sommer in der Garage.
Okay.
Also wirklich so, wie man das sich auch so vorstellt. In der Garage, wo die Ratten rumliefen. Ja.
Ja.
Und nach 2 Wochen meinte er so, sag mal, wollen wir dir nicht mal ein Visum besorgen? Und das war natürlich eine tolle Opportunity.
Ja.
Zu sagen, egal, ich kann mal für eine Zeit im Valley oder in San Francisco arbeiten. Und aus dieser tollen Opportunity ist jetzt mein Leben geworden. Ja.
Also ich hätte. Aber es ist interessant, weil ich glaube, jetzt ist genau wieder so eine Phase, wo ganz viele Leute das machen. Ne? Und viele Leute schrecken dann immer so zurück und sagen, oh, wie soll ich das denn machen mit Visum und so. Ich sage den Leuten auch mal, komm doch erstmal her. Irgendwie wird sich schon eine Opportunity ergeben, wenn du irgendwie ein bisschen hustlest.
Wenn du hast, ja genau. Also ich meine, wie gesagt, ich bin immer noch der Hauptmieter von der Wohnung, in der ich in Berlin war damals, weil das es eben nie auflösen konnte. Oder weil die es auch nicht wollten, also die Mieterhöhung und so.
Ja.
Aber das stimmt schon. Ich hatte auch gestern wieder ein Gespräch mit einem Kumpel vom Kumpel, der irgendwie hierher kommen will, ja?
Ja.
Und was ich ihm rate und so. Und das ist auch, es wird auch schwerer, ne, jetzt, aber trotzdem. Also man muss halt einfach erstmal kommen.
Ja.
Und dann gucken, wo man bleibt, ja?
Ja, vor allem aus den 1.000 Dollar im Monat sind wahrscheinlich eher noch 2.000 Dollar geworden, ne? Also.
Ich weiß, da gab's ja damals auch so, 1.000 Dollar kannst du im Zelt im Garten von jemandem schlafen, in Mountain View und so.
Ja, das gibt's auch, ja. Oder im Wohnmobil. hatte ich hier eine Gründerin, die hat sich tatsächlich so einen Van gekauft und hat einfach im Van gewohnt erstmal die ersten Jahre oder halt die ersten Monate, ne? Ja, fand ich auch sehr brave. Sag mal, aber du hast dann ja Startup erstmal gar nicht so lange hier gemacht, sondern dann sind die ja relativ schnell bist du dann in dieses Silicon Valley Game auch eingestiegen. Ne? Also wenn man so auf deinen Lebenslauf guckt, halt irgendwie SpaceX und Google und dann Krypto und jetzt wieder zurück Google. Aber wie findet man diese Jobs? Also haben diese Leute sich einfach bei dir gemeldet oder hast du da aktiv, bist du da aktiv rangegangen?
Ja, genau. Also ich war bei dem Startup 3,5 Jahre, also Compass, ne, Startup Compass. Und es war eher so, dass ich das schon wieder lang war, fand ich. Es waren 3,5 Jahre. Im Nachhinein muss ich echt sagen, kann vielleicht auch nochmal später reden, aber eigentlich bereue ich fast, wie viel Zeit ich in Startups verbracht habe, weil das war schon die Zeit, wo ich halt fähig war, bis 2 Uhr nachts zu arbeiten und nächsten Morgen wieder um 8 Uhr laufen zu gehen oder so, ja. Und das bin ich heute nicht mehr. Und das war und auch eine schöne Zeit, irgendwie halt diese Möglichkeit so voll reinzuhauen. Und die habe ich halt 11 Jahre lang verbracht in Startups, die zu nichts geführt haben im Endeffekt, ja. Also sehr negative Sicht. Natürlich hast du unglaublich viel geführt. Verbindungen, Learnings, Freundschaften und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt war ich 3,5 Jahre dort und sagte mir so, hey, ich kann nicht wieder 7 Jahre in einem Startup hängen bleiben, ja. Und dann waren halt auch so, wenn du erstmal im Valley bist, das hast du ja vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, jeder weiß, dass um die Ecke ist die nächste Firma, ne? Da, du fährst mit dem Fahrrad, du fährst an Dropbox vorbei, du fährst an Airbnb vorbei, du fährst an Adobe vorbei. Du kannst es dir gar nicht entziehen, dass hier alles passiert, was hier passiert. Ja. Und natürlich ist die Idee so, sagt einer seinen Kollegen so, ja, interviewing with Instacart now, you know? Oder whatever. Hier, ne?
Ja.
Und dann denkst du dir auch so, soll ich das vielleicht auch mal machen, ja?
Ja.
Genau, ich weiß gar nicht, wie der erste Schritt war, aber irgendwann war das Ziel so, ich möchte vielleicht mal zu Google, ja?
Ja.
Und wie komme ich denn eigentlich zu Google?
Ja.
Ich muss diese Interviews bestehen.
Ja. Ja?
Gut, dann mache ich, habe ich so eine Liste gemacht, First Tier, Company, Second Tier. Und dann habe ich wirklich so unten angefangen, irgendwie Startups angeschrieben und hat Interviews gemacht, ne? Also wie bei euch im Grunde.
Ja.
Und dann halt gesagt, okay, gut, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut. Damals gab es noch der Leadcode und so gar nicht, so gab es ja alles noch gar nicht, wo man das also üben konnte. Und dann halt der nächste Schritt war dann eben, genau, war irgendwie Stripe, habe ich teilweise cold angeschrieben, weil ich einfach Interviews machen wollte.
Ja.
Und das Lustige war, ich bin so ein relativ kompetitiver Typ. Viele Menschen sind kompetitiv, wahrscheinlich viele auch, die dir zuhören, aber ich meine, es gibt mir irgendwie halt Pleasure, Competition zu machen.
Ja.
Und als ich dann merkte, hey, das ist ja irgendwie so eine Competition, die ich schlagen kann, ja? Die machen da so Aufgaben und ich kann die lösen und krieg dann geile, und das war dann so ein richtiger Ego-Boost, ja, dass du dann so Angebote bekommst für Hunderttausende von Dollar, ja, ja. Ne? Und dann ich will mehr so Angebote. Von wem kann ich noch ein Angebot? Und dann habe ich im Endeffekt halt, die ganze Reihe durch, ne? Uber, Stripe, Square, was also Block heute heißt, Airbnb, waren noch 2 andere. Auf jeden Fall, dann sagte mein Kumpel, der bekam das mit, der sagte so, ey, warte mal, der war schon bei Google. Du wolltest doch zu Google kommen.
Ja,
ja, ja, ja, ich bin nur noch nicht ready für das Level von Interviews. Und er so, nee. Und dann hat er mich in den Interviewprozess, also hat mich referred. Da kam der Anruf und da habe ich natürlich nicht gesagt, ja gut, ich bin nicht interessiert. Ja.
Ja.
Und dann kam das Interview mit Google und das habe ich dann eben auch bestanden und dann war irgendwie so, okay, das war irgendwie mein Ziel.
Ja.
Jetzt habe ich das hier das Angebot da liegen. Also worauf warte ich jetzt?
Was hat man dann da so verdient? Also das war ja trotzdem immer noch eine Einstiegsposition damals, ne?
Genau, also es war überraschend, wie auf welchem Level die mich, also ich bin heutzutage ein L6, ja, das ist Staff Engineer, also das ist relativ Senior, aber Level 5 ist so ein Senior Engineer. Das heißt ja im Grunde eigentlich nicht viel, aber ich war damals ja im Grunde schon relativ Senior, ja. Ich habe 11 Jahre meine eigenen Startups gemacht, damals CTO gewesen. Die wollten mich auf L4 einstufen, nur mal so eine Referenz zu geben. Ja, das war schon ganz interessant. Ich habe dann, die haben aber die Interviews anscheinend so aus dem Kick it out of the ballpark, ja. Sie gesagt haben, hey, wenn du willst, kannst du nochmal einen Nachmittag kommen. Also total unüblich.
Ja.
Kannst du nochmal mit more Senior Leuten reden.
Okay.
Und dann haben sie mich auf eine L5 gestuft.
Ja. Okay.
Und da war, was war damals, das Total Comp war gar nicht, also war 340.000 damals, was aus heutiger Sicht ja gar nicht so viel klingt.
Ja.
Aber der Google Stock ist halt dann 3x gegangen.
Ja, ja, klar.
Ja, und dann waren halt die 300, weil man wird ja meistens mit Equity bezahlen, dann waren das dann auch über eine halbe Million. Ja,
ja, ja, ja.
Also nicht sofort, aber über die Zeit.
Und dann hast du Google ein bisschen gemacht und dann kam SpaceX. War das dann auch wieder so ein Game, dass du gesagt hast, was es eigentlich noch jetzt irgendwie gerade heißt? Oder Elon ist in der Presse aufgetaucht. Ja. Du hast irgendwas gelesen, du hast auch mal direkt mit Elon zusammengearbeitet.
Ich habe ihn mal gefeiert, als er einer von dieser Starship Launches successful gelandet. Der erste successful, ich war glaube ich Starship 3.
Mhm.
Da war ich in Texas. Aber um kurz die Frage zu beantworten, dann können wir nochmal in den Rum Experiences.
Sehr gut, ja, ich freue mich schon.
Ja, ich kann da gar nicht, nee, ich meine nur, weil das natürlich auch mit Rum zu tun hatte.
Ja.
Und bei Google war ganz klar, da war dann dieser, nach 4 Jahren wurde ich befördert auf L6-Level. Und ich hatte auch so mein Projekt, was mich eben zur Beförderung da, das war abgeschlossen. Und auf einmal war eben, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so, aber ist die ganze Zeit auf was hin und dann schaffst du es.
Ja, und dann ist das so, ja, und jetzt?
Auf einmal so, genau, und jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich war fertig, ja. Es war irgendwie abgeschlossen und gleichzeitig war da mein Cliff. Der Cliff nach 4 Jahren, das ist Initial Package,
ja,
ausgelaufen. Und danach habe ich einmal weniger verdient auf L6 als auf L5, ne?
Ja.
Und dann war das irgendwie klar, so ich schau irgendwie, was ist what's next, ja.
Ja.
Und da war eben so, okay, cool. Was ich immer schon mal gewünscht habe und eigentlich irgendwie jedem immer empfehle, mal was zu schaffen, vielleicht weil ich es selten so wirklich geschafft habe, mach doch mal was du, wenn du nichts machen müsstest, für was, womit würdest du dich beschäftigen?
Astrophysik.
Ja, Astrophysik, ja, genau. Und das ist tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, ich habe immer als Kind in die Sterne geschaut, ich habe immer Star Trek geschaut, alles, was mit Space zu tun hat, hat mich fasziniert. Und jetzt habe ich die Chance, ne, das mal zu machen. Und okay, also ich schaue mal, ob ich da hinkommen kann.
Ja.
Ja. Und das war übrigens dann auch der nächste Schritt, dass ich dann gesagt habe, so hey, vorausgreifen, so nach dem Motto, okay, SpaceX war toll für die Mission, die ich dabei war, aber die Arbeit, die ich gemacht habe, war immer noch nicht das, was ich eigentlich wirklich selbst machen würde.
Mhm.
Was ist denn das, was ich am Abend mich reinarbeite? Und das war eben zu dem Zeitpunkt Blockchain. Und ich sage, hey, ich will das als meinen Job haben.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie du dann auch von Starships sozusagen irgendwie zu Krypto gekommen bist.
Ja.
Das hast du ja auch relativ lange gemacht, ne? Und ich meine, ich habe da nochmal reingeguckt, dass mit Solana, da mit den Stablecoins und so weiter, das war ja schon auch ein wichtiges Projekt. Hast du immer noch die gleiche Conviction auf Krypto wie damals oder hast du dich davon wieder entfernt?
Nee, total. Also ich habe es ist immer die Frage, was du meinst mit Conviction. Ich meine, ich denke weiterhin natürlich, dass irgendwie so eine permissionless und eine trustless Currency, wenn sich alle darauf einigen könnten, das wäre schon sehr toll. Und dann auch keine Überwachung mehr und irgendwie nicht die Macht in den Händen von Leuten, die man ja meistens nicht vertrauen kann eigentlich, ne? Ich glaube da schon sehr stark dran. Ob das natürlich irgendwann kommt, ob das noch in unserer Lebenszeit kommt, weiß ich nicht, aber gerade mit AI ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass das kommt. Und klar, diese ganzen Themen Stablecoins, die wirklich Wert haben für Leute, Geld einfach über die Welt zu schicken. Also ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch öfter schon mal versucht, Geld nach Deutschland zu schicken. Es ist ja teilweise, hängt das irgendwo 6 Wochen fest oder es kostet dich 10% oder 5%, also das ist ja Wahnsinn, ja. Also es ist mein Geld, das will ich einfach nur woanders hinschicken und das ist ja mit Stablecoin relativ
easy. Ich meine, Deutschland, USA ist ja easy, da muss man sagen, da braucht man eigentlich kein Krypto, ne? Da gibt's, also auch selbst da ist es vielleicht einfacher, aber es geht ja vor allen Dingen darum, in Länder was zu schicken, wo halt nicht so einfache Exchange Rates und so sind, ne?
Klar.
Aber trotzdem siehst du halt, der Kryptomarkt ist ja noch nicht irgendwie weiterhin massiv abgegangen. Und deswegen frage ich immer so Leute, die noch stark an Krypto glauben, ob sie wirklich noch dran glauben, ob sie irgendwann so ein bisschen auch, vielleicht so ein bisschen, ja, wie sagt man, desillusioniert wurde, ne? Weil ich meine, wie lange gibt's jetzt Bitcoin? 16 Jahre oder was? Irgendwie, außer dass das ein Store of Value ist, nutzt es ja niemand so richtig.
Stimmt.
Und klar, Stablecoins gibt es schon ein paar Transactions, aber dass das jetzt irgendwie ein sinnvolles Volumen erreicht hat, ist ja einfach noch nicht eingetreten. Jedenfalls nicht in der westlichen Welt.
Ich glaube, der Kick, wenn Leute realisieren, dass das kommt, wenn sie die Stock Certificates haben. Also wenn du dein Stock Trading, was ja wirklich jeder von uns wahrscheinlich heutzutage mit Robinhood oder wo auch immer die Leute das anhören, da hat er irgendwie, das ist ja super easy heutzutage. Und wenn du das 24/7 mit Instant Settlement machen kannst auf der Blockchain, dann glaube ich, raffen das die Leute. Spätestens. Also, oh, wait a second.
Ja.
We can trade on the weekend.
Ja.
Real pricing. Okay, what else can I do faster that, you know, takes forever? Und dann irgendwann hoffentlich, natürlich, das ist natürlich long down the line, hast du dann dein Haus tokenisiert auf der Blockchain. Aber egal, ich will jetzt auch hier nicht die Blockchains bewerben. Ich persönlich glaube noch dran. Und was vielleicht viel wichtiger ist, ich finde das Thema weiterhin super spannend.
Ja.
Und ich hab die Firma nicht verlassen, weil ich im Gegenteil, also ich hatte bei Paxos, das war jetzt die Firma, die ich gearbeitet habe, der geht's ja relativ gut. Die machen ja die PayPal Stablecoin. Mhm. Sie sind da einer der großen Player. Wenn du bei Interactive Brokers oder bei Venmo oder so oder bei PayPal Krypto kaufst, kaufst du es eigentlich in Wirklichkeit bei Paxos.
Mhm.
Der einzige Grund, warum ich gegangen bin, ist, dass ich realisieren musste, dass die Firma nicht geleitet ist von Techies, sondern eben von Finance Guys.
Mhm.
Und Finance Guys sehen halt Techies als ein Means, ein Tool an. Und das ist, wenn du halt in der Firma bist, wo du realisierst, die Firma ist nicht von einem Techie geleitet. Die sehen das Software nicht als das Produkt an. Das ist immer schade für den Softwareentwickler, weil dann das würde dir priorisiert dann.
Mhm.
Also, oh, da war ein Audit. Wieso ist da ein Audit?
Ja.
Weil ihr das an dir priorisiert habt.
Ja. Also,
so, also, und das ist irgendwie dann frustrierend. Und vor allem, die haben dann auch Leute gefeuert und geheiert. Je nachdem, wenn es gut lief, haben sie dann ganz viel geheiert. Und das ist irgendwie, so funktioniert es nicht. Du musst halt irgendwie da auch mal was aufbauen. Und das war am Ende der Grund, ja.
Ja, okay, okay. Und dann hast du gesagt, okay, Google war irgendwie schön. Und dann gehst du zurück. Daran glaubst du?
Ja, genau. Es war wirklich so, es war ein riesen Zufall. Die haben mir halt im zweiten Jahr, im ersten Jahr habe ich so einen riesen fetten Sign-on-Bonus bekommen, wo ich dann dachte, ja gut, im zweiten Jahr werden sie irgendwas machen, um den dann, wenn ich gute Arbeit mache. Ne? Und dann habe ich ja, dachte ich, relativ gute Arbeit gemacht, aber dann habe ich gesagt, ja gut, 3% Gehaltserhöhung, Inflation war 7% oder so, war irgendwie so nicht cool. Und dann, wie gesagt, kein Sign-on-Bonus im zweiten Jahr. Also da war ich noch ein paar Monate da und habe ich auch gesagt, okay, ich schaue mich jetzt mal um. Ich muss einfach mal wieder ein Angebot von einer großen Firma bekommen und denen zeigen, Jungs, also ihr wollt mich doch, dass ich hier bleibe. Da habe ich ein Interview mit Google und ich weiß nicht, mit Facebook und so, den typischen Kandidaten gemacht. Und dann kam das Google-Angebot rein und habe mir gedacht so,
holy shit.
Holy effing shit, ja. Ich dachte, ich krieg hier irgendwie, gut, also ich will jetzt irgendwie, vielleicht, also, weiß ich nicht. Aber, kannst du dir vorstellen.
Gut.
Ich dachte so, ich krieg das gleiche Angebot wie vorher, so ungefähr.
Ja.
Und jetzt kann ich das zeigen, weil ich das, ne, und dann.
Ich meine, man kann das ja auch im Internet nachlesen. Das sind ja wirklich dann mit allem drum und dran und Stock, bist halt siebenstellig wahrscheinlich, ne.
Also, es ist, also Wahnsinn. Und dann war die auch, da hatte ich das Kind bekommen, ne. Also, ich habe eine Partnerin, die schon mit Kind kam. Jetzt haben wir noch eins dann bekommen, das kam dann auch noch dazu. Und dann dachte ich so, okay, ist wahrscheinlich ganz gut, Geld zu haben, wir mit dem Kind, wie sich herausstellt, ja.
Ja.
Und war eigentlich Frage an dich, so wie du das machst.
Genau, los, als man denkt, ja.
Vor allem bei Google ist ja auch noch diese Elternzeit, ja. Ich habe eben 4,5 Monate Elternzeit gemacht, voll bezahlt.
Ja.
Also war mir klar, ich muss das allein schon unterschreiben, nur um diese Elternzeit zu machen. Ja, also. Ja. Und ich muss sagen, also Google ist vom Day-to-Day ist es nicht die Inspiration, die du wahrscheinlich hast, wenn du an deinem eigenen Ding arbeitest oder wenn du am Space Mission mit dabei bist oder am Krypto, was dir Spaß macht. Aber du bist trotzdem surrounded by den intelligentesten Menschen der Welt, die du finden kannst in dem Thema und du arbeitest einfach an Themen, die ja jeder kennt.
Ja.
Und das ist einfach auch schwer zu ersetzen. Deswegen zurzeit ist es eben mich auch schwer, jetzt zu sagen, okay, ich gehe. Ich glaube, ich bin es wieder 4 Jahre. Locked in mit den goldenen Händen.
Ja, klar. Ich meine, ich hätte dich eigentlich gefragt, warum du nicht doch wieder was Eigenes machst. Ich meine, ich mache total Sinn mit den Kindern und irgendwie so ein hohes Gehalt erstmal wieder ein paar Jahre zu kassieren, ist ja keine schlechte Sache. Nur mit deiner CV, mit deinem Hintergrund, mit der Gründungserfahrung, wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, so irgendwie sieh hier, ich baue jetzt an der und der Idee, dann würdest du ja auch sofort irgendwie 10 Millionen kriegen. So, also ich glaube, an Geld sollte es eigentlich nicht mangeln, dass du an irgendwas arbeiten könntest, was dich wirklich begeistert. Deswegen frage ich mich, warum, weil obwohl du die Erfahrung ja auch schon mal gemacht hast, das nicht nochmal riskierst.
Ja.
Gerade in der Age of AI und irgendwie in San Francisco ist so das so heiß, warum nicht?
Also meine Frage an dich ist erstmal, was zahlst du dir selbst?
Ja?
Von den 10 Millionen, die du...
Natürlich nicht so viel, ja.
Ja,
aber genau. Du hast ja auch noch, darüber reden wir gleich auch noch, irgendwelche anderen Einkünfte mit Poker und so weiter. Also
an
Geld kannst du ja eigentlich jetzt jedenfalls für so einen Zeithorizont von 2-3 Jahren nicht unbedingt scheitern.
Ja, ist interessant. Ich dachte, ich komme her, um Fragen zu beantworten und jetzt merke ich gerade, ich bin in einer Therapiesession. Also, du hast wahrscheinlich recht. Das ist halt diese ewige Frage. Ich hatte diese Frage, hat mir gestern oder vorgestern einer meiner besten Freunde gestellt. Wann hast du ausgesorgt? Das ist ja die ewige Frage, ne?
Ja.
Wann kann ich denn rausspringen aus dem Rad, aus dem, ne, Rad?
Ja.
Und als ich gekündigt habe bei SpaceX, da habe ich ja ein Jahr, nicht ein ganzes Jahr, aber irgendwie mal so ein Sabbatical gemacht. Da habe ich gesagt, so, ich höre jetzt mal auf zu arbeiten, schau mal, was passiert.
Ja.
Da war eigentlich die Hoffnung, dass ich irgendwie selbst an Sachen mitarbeite, Blockchain oder was auch immer. Aber im Endeffekt bin ich dann doch nur rumgereist, ja, zu Wedding hier und da. Aber egal. Aber der Punkt war, ich hatte mir gesagt, hey, eigentlich ist da jetzt Geld auf dem Konto. Ich sollte mal nicht arbeiten, aber mal gucken, was passiert, wenn ich nicht für jemanden anders arbeite.
Mhm.
Und vielleicht habe ich die Zeit irgendwie vergeigt, verdüdelt, ja. Was schade ist im Nachhinein, aber nichtsdestotrotz, jetzt aus heutiger Sicht, mit jetzt hat die Frau ein Kind, ich habe jetzt eine Frau, Vorher war es eine Freundin. Jetzt ist es die Frau, die mein Leben lang, vielleicht nicht meine Frau bleibt, aber auf jeden Fall mein Leben lang will ich für die da sein.
Ja. Ja?
Die ist die Mutter meiner Kinder. Ja. Jetzt haben wir zwei Kinder zusammen, eins kommt. Also, jetzt habe ich gesehen, das hat $50,000 gekostet, den kleinen Junge auf die Daycare bei der Mission Montessori-Schule zu bringen.
Ja.
Wo ich mir dachte so, was?
Ja.
Ich dachte, man muss immer Geld sparen für die College. Was ist denn hier los?
Ja, ja.
Und dann holst du mal irgendwie eine, weil wir irgendwie nachts und wir beide gearbeitet haben. Also du kennst die Preise. Also
ja, ja.
Ich habe so, nee, ich habe nicht mehr ausgesorgt. Ja, auf einmal hat sich das Ziel, der Goalpost ist leider woanders jetzt.
Ja.
Und aber um zurückzukommen auf die Frage, ich glaube, ich rede mich gerade so ein bisschen raus.
Mhm.
Die Frage, warum bin ich nicht wieder selbst gegründet? Ich glaube, der wahre Grund ist, dass ich zwar es liebe an, ich glaube, ich bin super gut, Leute irgendwie auch gewissermaßen zu inspirieren und vielleicht auch bis zum gewissen Grad zu leiten. Weiß nicht, bin ich nicht so gut wie du, glaube ich. Aber der Punkt ist, dass ja, ich könnte es, aber für mich gibt es da so ein Ding, Freiheit.
Mhm.
Und ich bin super gerne tief in der Sache drin, aber dann kommt der Punkt, der kann morgen kommen, der kann nach zwei Wochen kommen, der kann vielleicht erst nach zwei Wochen, aber der kommt, wo ich sage, hey, ich will mal kurz was anderes machen.
Mhm.
Und da ist es, habe ich gespürt, möchte diese Responsibility mir nicht aufladen.
Ja.
Die mich dazu, die von mir erwartet, dass ich morgen wieder begeistert bin für das Thema.
Ja.
Ich bin aber vielleicht erst wieder nächste Woche begeistert für das Thema.
Ja.
Und das hat mich immer daran, das ist meine wahre Antwort leider.
Ja. Ja, es ist, ich meine, das ist ja auch okay und es ist viel wichtiger, dass man weiß, warum man das macht und dass der Weg ist ja super. Und was man ja auch sagen muss, wenn man bei diesen größeren Unternehmen arbeitet wie Google, hat man ja auch gewisse Freiheit, ne? Und das ist direkt die Überleitung für mich. Ich meine, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, deine Pokerleidenschaft. Dass du dann auch da jetzt direkt wieder auf irgendeinem Level unterwegs bist, wo du dann Vegas im Fernsehen bist. du hast ja jetzt nicht irgendwie mit, da können wir direkt mal einen drauf trinken, du hast ja nicht irgendwie mit 12 angefangen zu pokern, sondern so wie ich das verstehe, hast du das irgendwie erst vor 5 Jahren angefangen oder so. Wie kommt man so schnell auf so ein Level?
Ja, also
und das ist dann eine Mathematik im Kopf, oder?
Also ich würde mal so sagen, also welches Level bin ich denn überhaupt? Ja, das ist ja, ich weiß.
Du bist, das habe ich nachgeguckt, auf Platz 2000 der Welt oder so. Also
ach so, okay. Genau, also gut. Also wenn ich der 2000 beste Pokerspieler der Welt bin, dann können wir das mal als Standard nehmen. Aber ist erstmal die wichtigste Sache, die ich glaube ich sagen möchte. Ich weiß nicht, auf welchem Level ich bin. Ja, es ist eben beim Poker, weil Glück so viel eine wichtige Rolle spielt. Jeder Mensch kann ja mal ein Pokerturnier gewinnen, weil du einfach unglaublich viel Glück hast.
Ja,
ja klar, wenn du irgendwie 10 Turniere gewinnst oder so, dann irgendwann ist natürlich wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass das Glück war. Also wäre sehr also statistischer Ausleier. Ja? So gesehen ist es halt immer schwer, auf dich zu gucken und sagen, wie gut bin ich eigentlich? Ja?
Ja.
Und ich glaube, das ist halt auch das Problem. Viele Pokerspieler überschätzen sich, ja? Und dann spielen die vielleicht Turniere, oder vielleicht überschätzen sich wegen irgendwelchen Results. Und von außen sieht man die ja immer so, ja, das ist ja gar nicht so gut. Ja, der hat das Ding gewonnen, ja, aber jetzt, so. Also das ist immer der erste Punkt. Und gut, sagen wir mal, ich bin 2000 bester Pokerspieler, einfach nur for the sake of argument, okay?
Mhm.
Ich weiß es nicht, ich glaube, eine Sache, die ich festgestellt habe, das sind so drei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ne? A, ist natürlich die Mathematik, wie schnell kannst du da kalkulieren, okay, kann ich noch meine Hand stellen, kann er seine Hand noch machen. Dann natürlich, da ist so ein psychological Aspekt, ja, okay, kann ich ihn bluffen? Hat er was, hat er nichts, ja. Und dann natürlich ist immer so eine menschliche Komponente. Und dass du Menschen kennst. Jeder Mensch ist irgendwie anders, ja. Und irgendwie hat man das, habe ich das im Gefühl und ich merke so, ey, da ist eine menschliche Komponente, die bei mir stark ausgeprägt ist, die ich nicht besser beschreiben kann, dass ich ein Gefühl für Menschen habe. Also, okay, verarscht er mich, mag er mich nicht, also hat er das auf mich abgesehen, ja, also irgendwie all so Dinge, die irgendwie eine wichtige Rolle spielen, wenn du da so eine Entscheidung triffst, ja. Und dann, oh, gehe ich dem vielleicht lieber aus dem Weg, ja, ich weiß nicht, der hat es mir abgesehen, oder so, das sind halt alles dann wichtige Entscheidungen. Und wenn du dann natürlich sagst, okay, das sind 9 andere Spieler oder 8 andere Spieler oder was auch immer, wie viele, und du sagst, okay, gut, bei dem investiere ich nicht viel Geld in den Pot, ja, außer ich habe die absolut besten Hände, ja. Bei dem bin ich immer mit dabei, weil der so viel Angst hat, da kann ich dann immer noch, also, und dieses Gefühl zu bekommen, ich glaube, das ist, da merke ich auch, da kann ich tatsächlich vom Gefühl her mit sehr guten Pokerspielern mithalten.
Ja.
Weil viele Pokerspieler, die gerade zum Guten gehören, die sind einfach sehr gut gestudied. Ne? Also die sagen, okay, gut, ich habe gelernt, ich muss nur diese Hände von dieser Position öffnen, von dieser so. Und wenn dann das kommt, spiele ich so und so weiter und so fort. Ne? Also dieses, was man so nennt, Game Theory Optimal, GTO. Und die sind da sehr stark dann, aber die haben dann überhaupt keine exploitative Narrative. Also dass sie sagen, okay, aber der Typ, ja, ich weiß ja, der foldet alles, wenn er nicht gerade mindestens die Top-Two-Pair hat, ja. Und da gehen die wenig von ihrem Spiel weg.
Ja.
Und ich glaube, ich bin nicht so gut gestudied, ja, weil ich vielleicht lazy bin, nicht so viel Zeit dafür habe.
Ja.
Aber meine Mathematik hilft mir, irgendwie okay, eine Idee zu haben, was passiert, und ich habe ein gutes Gefühl für die
Situation. Weil du bist ja auch so ein bisschen so ein Social-Liebling dann, ne? Also ich verfolge das ja immer dann bei Instagram, wenn du irgendwie wieder ein Turnier spielst, oder ich sehe das dann auch mehr live an oder so.
Ja.
Und du hast halt eine gewisse Präsenz natürlich auch am Tisch, und du bist ja dann auch ein bisschen laut, du hast dann deine ganze Bande im Hintergrund, die da irgendwie dich anfeuern und so. Das macht ja wahrscheinlich auch einfach dann viel aus vielleicht, ne? Für die Stimmung irgendwie.
Ja, ich muss auch sagen, mir hat es irgendjemand mal gesagt, und dann habe ich das festgestellt, dass das stimmt, dass die Leute einfach denken, ich bin crazy.
Mhm.
Und dadurch, dass sie denken, ich bin crazy, denken die, ich bluffe eigentlich immer.
Ja.
Und dadurch kann ich es mir echt erlauben, eigentlich weniger zu bluffen, als ich vielleicht müsste, damit die Leute das glauben.
Ja. Aber du ziehst dich ja dann auch so ganz verrückt an und hast so eine Jeansjacke an und die Haare und den Bart noch so schön gestylt. So siehst du ja immer top aus, ehrlicherweise.
Dankeschön. Ja. Also ich sehe das immer so ein bisschen, dass es irgendwie so, okay, man darf sich jetzt mal verrückt anziehen. Das ist wie eine Costume-Party.
Ja. Ne?
Kommst du wieder aus Westdeutschland irgendwie?
Aus Hamburg.
Hamburg.
Ja, aber in Köln studiert.
Ja, also. Köln, genau, okay, deswegen. Also du kennst ja den Karneval.
Nee,
also,
ja.
Deswegen, also ich meine, man will sich vielleicht auch mal verrückt anziehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, auf dem Pokertisch, das ist wirklich noch so diese Uhr, wie man sich das so vorstellt. Das ist, glaube ich, anders als in Europa, wo die Leute hingehen, um kompetitiv zu sein, sondern es ist mehr so, der Amerikaner sagt, hey, I can gamble, I gamble.
Ja.
Und ich bin hier der Texas mit meinem Cowboy-Hat, der kommt mit seinem Cowboy-Hat an den Tisch. Ja. Ja, und der andere kommt mit seinem Make America Great Again.
Also wie kommt man da überhaupt rein? Gehst du da einfach hin und sagst, komm, ich zahle jetzt hier $10,000 und dann sitze ich da mit am Tisch? Also sind es einfach so Turniere, wo man sich anmeldet, oder wirst du da eingeladen, weil du online irgendwo mitgespielt hast?
Nee, das ist alles offen.
Ah, okay.
Also klar, gibt es so ein paar Turniere, aber das ist wirklich also minimal, wo man irgendwie sagt, okay, du hast das Turnier gewonnen, darfst du jetzt hier mitspielen.
Mhm.
Aber das kommt ja einmal höchstens im Jahr vor.
Mhm.
Normalerweise ist es halt so, du gehst da hin, wie du schon richtig sagst, okay, dieses Turnier kostet jetzt $10,000, zahlst deine $10,000, gehst an den Tisch und kriegst deine Chips. Und wenn die Chips weg sind, bist du raus.
Ja.
Und das Schöne ist natürlich auf der einen Seite, dass eben jeder hat das gleiche Leben. Ne? Das ist egal, ob du, es ist anders als beim Cash Game. Im Poker gibt es ja Cash Game, wo man jede Hand auf Geld spielt, da hast du Geld vor dir liegen.
Ja.
Oder ob du Turnier spielst, wo du einmal einkaufst und dann hast du Chips, die keinen Geldwert haben. Ne?
Ja.
Und das Schöne ist, jeder hat ein Leben. Wenn dein Leben zu Ende ist, dann bist du raus.
Ja.
Und das ist halt auch so, da kann auch der Billionär dann nichts dagegen machen. Ja. Der kann nicht jede Hand bluffen. So.
Ja, ich kaufe nochmal nach.
Ja, call mich doch mit 500.000.
Ja.
Also das, genau. Und also das ist auch eine schöne Sache. Und genau, mit dem Anziehen, das ist irgendwie eine verrückte Szene dort. Ja, jeder kommt dahin, der meint, entweder der das kann, oder der halt sagt, ey, weißt du was, ob ich nun Geld ausgebe für meinen Shuffleboard-Club, oder was auch immer, vielleicht verliere ich im Jahr 5.000, ich weiß nicht, so schätze ich die Leute ein.
Ja.
Das sind viele, ja auch Rentner, die sagen, hey, gut, vielleicht verliere ich im Jahr $5,000, aber ich habe meinen Spaß. Ja.
Aber wie machst du das denn? Sagst du dann, okay, einmal im Jahr nehme ich mir eine Woche Zeit und da fahre ich nach Vegas und dann spiele ich Poker? Weil ich meine, ich habe nachgeguckt auf dieser Internetseite, wo halt dann Ranking und so steht, da steht halt, dass du irgendwie 1,7 irgendwas Millionen schon gewonnen hast. Das ist ja jetzt nicht wenig. Also ich habe auch mal so die Deutschen angeguckt, da bist du dann schon irgendwie in den Top 100 so. Also das ist ja schon
gut.
Das ist schon echt gut. Da gibt's ja wirklich verrückte Typen, ne? Da sind ja irgendwelche Anfang 20-Jährigen, die irgendwie schon 30 Millionen gewonnen haben.
Ja.
Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Aber wie machst du das für dich? Ist das für dich wirklich so, einmal im Jahr fahre ich mit meinen Buddies nach Vegas und dann spiele ich halt so ein geiles Turnier?
Ja, es ist halt immer eine Frage der Zeit. Also Turniere sind immer die ganze Zeit. In Vegas ist vor allem, gibt's im Sommer diese World Series of Poker, da werden sozusagen diese Bracelets ausgespielt.
Mhm.
Die, würde ich mal sagen, gelten für viele Pokerspieler als die wichtigsten
Titel. Diese Ringe, ja?
Nee, die Bracelets.
Ah,
die Ringe sind so during the year, da fährt die World Series of Poker to you. Ja?
Ah, okay.
Die sagt also, hey, wir sind jetzt mal eine Woche hier in Sacramento. Zum Beispiel nächste Woche sind sie in Sacramento und ich bin auch dort. Und dann sind sie mal eine Woche in L.A. und so weiter und so fort. Und dann kannst du da hinfahren und da Ringe gewinnen. Und dann im Sommer kommen dann die Spieler alle nach Vegas, also in eine andere Richtung. Und da werden dann diese Bracelets bespielt. Und da ist auch das Main Event, ist dann die Weltmeisterschaft. Also und in Vegas, natürlich kannst du in Vegas immer Poker spielen, aber das sind eigentlich, versuche ich in Vegas zu sein.
Ja.
Und ansonsten, klar, wenn hier irgendwas in der Nähe ist, jetzt zum Beispiel, wie gesagt, nächste Woche, zufälligerweise, ist halt das Circuit in Sacramento und dann versuche ich da die Woche hinzufahren.
Okay. Ja,
und wenn dann die Frau sagt, hey, es geht nicht mehr, obwohl ich habe versucht, so viel Hilfe wie möglich zu besorgen, aber wenn es geht nicht mehr, dann muss ich ja wieder zurückfahren.
Ja. Weil das wäre ja auch ein Weg, könntest du ja auch sagen, weißt du was, ich mache jetzt mal ein Jahr und spiele einfach nur Poker, vielleicht kann ich auch 20 Millionen gewinnen, wer weiß.
Ja, genau, aber dann hast du natürlich auch wieder die Seite des Pokers, die, also ich weiß nicht, ob es vergleichbar ist mit der Gründungssache, dann musst du halt,
ist jeden
wenn du
Tag
keinen Bock auf Poker hast, oder sagen wir mal, du hast jetzt einen Monat lang verloren.
Ja.
Und da ist nämlich wirklich eine Existenz, oder wie sagt man, eine Meaning, wie sagt man, eine Bedeutungsfrage. Ja, also, what the fuck am I doing?
Ja, ja, genau. Ja,
du spielst irgendwie, wenn du eine Woche spielst und du gewinnst was, dann bist du happy.
Ja.
Dann hast du Accomplishment, fährst du heim, kannst deiner Frau und deinen Freunden erzählen und sagst, okay, das hat doch Spaß gemacht.
Ja.
Ich hab mich gemessen mit anderen Pokerspielern und ich habe was gewonnen. Vielleicht habe ich sogar einen Ring gewonnen, ja, wunderbar. Aber wenn du da hinfährst und sagen wir mal 2 Wochen lang spielst, verlierst und verlierst und verlierst. Und dann guckst du in den Spiegel und sagst, okay, ich bin jetzt hier, minus 10.000, minus 15.000, ja. Und du hast nichts zu show for, ja. Ist ja nicht so, dass du irgendwie sagst, okay, ich war im Urlaub und habe irgendwie mich erholt. Sondern es ist ja irgendwie eine harte Sache. Es ist, du bist dann irgendwie, how you say, you were worn out, ja. Und also das ist schon ein harter Moment.
Da kriegst du Burnout auf jeden Fall. Also ich wollte es dir auch nicht empfehlen. Ne? Ich wollte nur mal
provokativ
nachfragen, weil ich das ja schon einfach immer cool. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der halt irgendwie auf so ein Level kommt und dann halt da irgendwie, ist, also deswegen, ich folge dem gerne. Irgendwann fahre ich dann auch mal nach Vegas, wenn du da bist.
Ja, ja, ja. Oder wo du Lust hast, dann können wir mit deinen Bayern was finden. Ja? Dann spielen wir dann zusammen.
Gut.
Aber ja.
Und sag mal, aber Competition ist ja auch ein großer Teil von deinem Leben. Hast du ja schon angesprochen, dass du alle möglichen Sachen gerne machst, ne?
Ich habe die ganze Zeit nach die Elon-Frage gewartet, nicht, weil ich die beantworten wollte, sondern weil ich da den Rum an.
Ach, das stimmt. Wir müssen gleich noch über Burning Man und Rum sprechen. Da kommt dann Elon nochmal zum
Gespräch. Ach so, beim Burning machen wir dann den dritten. So, also erstmal den Barcello.
Okay. Cheers.
Musst du ja nicht, kannst du auch genießen.
Ja, stimmt. Ich dachte, ihr Druck.
So. Das ist der Rayo, den ich vor 12 Jahren kennengelernt habe, der will er sich sofort trinken.
Wird geäxt. Großartig.
Sehr schön, dass wir auch sagen können.
Interessant, aber vom Geschmack?
Anders, ganz anders.
Hat so eine, was hat das? Vielleicht so ein würziges Nach.
Ja.
Aber toll.
Ja.
Fällt mir auch sehr gut.
Gut, ne? Und vor allem, wenn man sich überlegt, also, das sind ja echt, also, starke Alkohole, ne? Und die schmecken gut. Also, das kann schon gut schmecken, ne?
Ja. Also. Ja. Ja, ich mache ja auch gerne Zigarre rauchen.
Mhm.
Könnte ich mir hier auch sehr gut so vorstellen.
Das stimmt, ja.
Ich habe sogar eine Zigarre auf dem Tisch, aber dürfen leider nicht.
Kein Problem.
Nach dem dritten Rum.
Da muss ich noch eingeführt werden. Also hättest du dann sozusagen die Rück.
Ja. Sehr gut. Also, genau, wir waren bei deinen Wettbewerben sozusagen. Gut. Irgendwie ist das ja auch ein Teil von deinem Leben, dass du halt gerne, was ich, Iron Man und diese ganzen Sachen. Wo kommt das her? Ist das irgendwie aus deiner Kindheit schon, dass irgendwie die Eltern immer gesagt haben, du musst besser sein, du musst der Beste in der Schule, du brauchst einen 1-0 Abschluss? Ich glaube, irgendwie sowas habe ich auch irgendwo gelesen, dass du der Beste warst. Wo glaubst du, kommt das her?
Ich glaube, ich bin wirklich in der Therapie-Session. Das sind gute Punkte und ich glaube, die sind wahr. Nein, ich habe übrigens kein 1-0 Abi, sondern im Gegenteil, ich habe 1-8 Abi, weil ich war der faulste, ich war immer nicht besoffen, aber immer feiern.
Mhm.
Ja. Es war echt immer, also ab Mittwoch, glaube ich, waren wir immer feiern und dann immer so morgens irgendwie in die Schule gewackelt.
Mhm.
Es war das Lustige, ich hatte einen guten Kumpel von mir, Daniel, immer noch sehr guter Freund von mir. Der hat sich immer totgelacht, wenn wir in Mathe nebeneinander saßen, Mathe Leistungskurs oder was auch immer, und ich hatte immer die Flasche Wasser neben mir. So, also. Es hat zum 1,8 Rabbi gereicht, ja, und das hat gereicht, um informatisch zu studieren. Also deswegen war das okay, aber also ich war sicherlich kein Star in der Schule, zumindest keiner von der Lehrerseite her. Aber ich glaube, diese Competition und was du da ansprichst mit den Eltern, woher das kommt, kann ich nicht beurteilen. Aber was irgendwie mal klar geworden ist, zum Beispiel mit den Interviews, was ich dir erzählt habe, eine Sache, als ich die Uni verlassen habe, da hatte ich ich habe das nie verstanden, irgendwas hat mir gefehlt, ja. Und ich habe eigentlich die Uni nie, ich war nie so ein Uni-Typ, ich war da eigentlich so gut wie nie. Aber was ich irgendwie an der Uni wirklich geliebt habe, und das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, war diese Tests zu bestehen.
Mhm.
Ja, also möglichst mit 1-0, ja.
Ja.
Und so, okay, die Nacht davor lernen.
Ja.
Und trotzdem das Top-Result zu bekommen.
Ja.
Also Minimum Einsatz für Maximum Output. Und, und irgendwie hat mir das irgendwas gegeben. Immer so, okay, jetzt kommen wir in den Test. Das war in der Schule, macht man immer sein Leben lang so Tests, bis man dann fertig ist mit dem Uni und dann gibt's sie nicht mehr.
Ja.
Dann, ich habe das gespürt, das erste Mal wieder bei den Interviews. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh wow, das ist ja toll. Ich kenne da jeder jetzt hin und dass ich irgendwie ein Angebot von denen bekommen. Und ich weiß nicht, wo es herkommt, aber was du gerade gesagt hast, macht total Sinn. Meine Eltern waren sicherlich sehr, sehr nicht strikt im Sinne von bösartig strikt, aber schon so. In Beurteilungstrakt, weißt du, ich meine, also wenn du da ankamst, das ist nicht gut, ja. Also nicht von Schulzeugnis unbedingt, aber schon auch Schulzeugnis, aber ich glaube, das kommt von den Eltern, aber ganz klar ist, und ich glaube, das ist ja nichts Neues, wenn du in irgendwas gut bist, dann machst du es gerne.
Ja. Ja?
Und wenn du halt merkst, Competition macht mich glücklich, dann willst du Competition machen.
Ja, klar.
Und irgendwie, ich war immer schon jemand, der gerne gespielt hat, ja. Und zwar nicht im Gambling-Sinne, sondern halt Boardgames, ja. Wir waren eine Familie, Boardgames, und sozusagen, wenn ich Partys in Berlin gemacht habe, haben wir uns leider noch nicht gekannt. Da musste sich jeder, am Anfang musste, später war es dann freiwillig, man musste dann teilnehmen im Vier-Gewinn-Turnier.
Ja.
Also bist reingekommen, ja. Ja, da war erstmal so, musste 10 Euro zahlen, und wenn man für jeden Drink hat man 1 Euro zurückbekommen. Ich hatte alle Drinks vorgemischt. Das war also ein anderes Ding, ja, aber egal. Also, und dann musste man beim Vier gewinnen. Und was da passierte beim Vier gewinnt, war, dass irgendwelche Leute, die sich nicht kannten, haben gegeneinander spielen müssen.
Ja.
Und deren Freunde haben halt geguckt. Und die anderen Freunde haben geguckt. Und dann haben die sich halt kennengelernt.
Ja.
Und es haben sich so viele Leute bei meinen Hauspartys kennengelernt. Ja. Und auch Leute, die dann Pärchen geworden sind und alles. Ja. Weil ich die so halb gezwungen hatte. Das war gar nicht der Sinn der Sache.
Ja.
Aber also gezwungen habe. Also, und dann natürlich unter uns, jedes Mal, wenn eine Party war, jetzt müssen wir viel gewinnen. Jetzt müssen wir erst gewinnen. Ja.
Ja.
Und dann haben wir herausgefunden, so, es gibt da Strategiebücher. Dann haben wir die Bücher gelesen. Ja. Im Endeffekt haben wir dann, ein Kumpel von mir und ich, haben wir dann bis zur Weltmeisterschaft mitgespielt beim Vier gewinnt, also im 8x8 Board, weil dieser Trieb immer weiterging. Okay, ja. Wir sind jetzt die Besten hier bei uns in Berlin, ja. Also jetzt, wen können wir als nächstes challengen, ja. Also erstmal war da so Thailand, ich weiß noch, schon in Thailand warst, da wird ja immer gerne Vier gewinnt gespielt, dagegen auch für Geld, die kleinen Kinder.
Mhm.
Ich habe natürlich immer abgezogen, also halt das Geld, aber war ich trotzdem schön. Und so, daher kommt irgendwie diese Competition, hey, wenn ich besser werden kann, wo kann ich mich messen?
Ja.
Und ich weiß nicht, als das Vier gewinnt weggefallen ist, weil da wurde das 8x8 Board wurde gelöst.
Ja.
Jemand hat da ein Skript für geschrieben.
Mhm.
Da haben die online auf 9x9 Board, wurden dann alle Turniere ausgeführt. Ich sage, so, okay, ich kann jetzt nicht nochmal ein Jahr meines Lebens investieren, um das 9x9 Board. Und da, diese Lücke ist dann durch Poker gefüllt worden. Ja.
Ja.
Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, du bist ja auch Läufer, es gibt es nicht mehr so viel, wenn man älter wird, als im Leben, dass du dir so Ziele setzt und dann auch darauf hinarbeitest. Ja?
Ja.
Ziele, die möglichst so sind, dass du sie gerade schaffen kannst. Ja?
Ja.
Nicht dein absolut Top-Line, aber sogar sagen, okay, ich schaffe jetzt diesen Half Ironman. Ja?
Ja.
Oder ich schaffe den Half Ironman unter 5 Stunden oder unter 4 oder 6 Stunden. Ja? Und oder gewisse Zeiten im Halbmarathon. Also das sind irgendwie so, am Ende des Tages fragst du sie auch nur so, für wen habe ich das eigentlich gemacht?
Ja? Ja.
Aber irgendwie dieses Gefühl, ich habe es geschafft.
Ja.
Ich bin nicht useless. Ich weiß.
Also ich bin 100% auf deinen Gedanken da. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Sache, die viel einfacher ist. Und zwar Strava-Segments mit meinen Freunden, die wir speziell anlegen. Also wir haben zum Beispiel so eine Laufgruppe. Ne? Da musst du eigentlich auch mal mitkommen, immer Freitagmorgens.
Gerne.
Da gibt es bestimmte Segmente, also zum Beispiel von der deutschen Schule oben auf Twin Peaks hoch. Also jetzt nur als kleine Side-Anekdote, aber das ist sozusagen so die Strecke, die wir halt immer laufen. Ne? Das hat halt ein paar hundert Höhenmeter. Das ist gar nicht so lang. Das sind nur, also meine Zeit ist, glaube ich, jetzt irgendwie 15:45 oder sowas.
Okay.
Da hoch halt, ne? Und ich bin auch nur der zweitschnellste im Moment leider, aber einer ist auch unmenschlich, da kommt man nicht rein.
Ja, ja, ja.
Aber ich gefühlt habe ich das auf jeden Fall. Und diese Segmente haben wir halt überall in der Stadt angelegt, wo wir genau wissen, wie die sind. Und das sind halt genau diese kleinen kompetitiven Momente, wo ich dann da hinfahre, mich warm mache und dann da hoch noch, wo ich auch denke, für wen eigentlich?
Du, aber ich habe das auch gemacht.
Ja, ja.
Ich bin nach San Francisco gekommen, ich hatte im Hackerhaus gewohnt.
Ja.
Da war auch so ein anderer Läufer, der hat gemeint, komm mit. Da gibt's ein Segment hier direkt an der Straße und da ist derzeit der andere Kerl, den Namen ich vergessen, der ist jetzt gerade der King of the Mountain oder wie das heißt. Und wir müssen den schlagen.
Ja.
Ja, und dann sind wir da gelaufen und dann warst du ja, und dann gehst du ja, ruhst dich aus, dehnst dich und dann, jetzt renne ich nur und ich bin da raus aus dem Hackerhaus und hab das weiter, diese genauso wie du. Ja, ich habe mir irgendwie Segmente rausgesucht und ich bin, glaube ich, immer noch King of the Mountain of 2 Segments, die bin ich selbst angelegt, also die halt da waren, aber das ist irgendwas in uns drin. Ich weiß nicht, ob man als Founder das haben muss, aber es ist. Was ist das eigentlich? Ne? Also manche Leute haben es ja gar nicht.
Nee, überhaupt meine Frau zum Beispiel, die sagt immer, bist du bescheuert?
Ja, oder manche haben es ja andersrum. Die ist ja so, sobald du ein Spiel hast, wo du gegeneinander spielst, wollen die es nicht mehr spielen.
Mhm.
Also es ist ja genau andersrum. Ja? Der triggert das ja genau den gegenseitigen Effekt. Und bei mir, auch mein Bruder, es ist ja mir so, okay, wenn du die Regeln verstanden hast und halbwegs ein Gefühl hast, du bist jetzt nicht total blind. Okay, ich bin dabei.
Ja.
Aber ich will besser werden.
Ja.
Ich setz mich nachher noch hin und üb nochmal.
Ja.
Da gab es auch so ein, als ich da diese Firma gegründet habe, ganz am Anfang, gab es ein super cooles Startup von den Samba Brothers. War das eine englische Firma? Ne, war eine englische Firma. Und zwar das waren so Brain, vielleicht erinnerst du dich, Brain, Test Your Brain or anyways, das war so ein Ding, da musste man halt, die Spiele waren, sagen wir mal, 20 Sekunden lang, 4 Stück. Und du musst halt ganz schnell irgendwie Sachen klicken oder sonst schnell Sachen
aus. Also so wie Q-Test mäßig.
Ja, war schon so ein, also manche waren einfach nur so klicken, manche war so, okay, was ist 9x7? Ja, und dann so, wie viel kannst du schaffen, ja? Und dann, okay, dann fallen so Blöcke runter und du musst halt wissen, die sind so, wie viele sind's, ja? Aber der auch so, hey, mein, unser einer unserer Investoren, der ist der Beste, der muss den schlagen.
Hast du jetzt noch gerade irgendein Ziel, wo du sagst, das ist jetzt auf jeden Fall eine Sache, daran arbeitest du gerade? Also kompetitiv gesehen?
Ja, klar, also auf allen Levels, ja. Ich glaube, also ich würde fast, also ich weiß nicht, also ich würde fast sagen, ich kann es ja mal drüber nachdenken, wenn ich dann die andere Antwort gebe, wenn es keine Ziele mehr gibt, dann ist das Leben zu Ende, ja. Aber also klar, auf allen Ebenen, auf der Poker-Ebene, da habe ich ja zwei Ringe, was zumindest schon mal zeigt, dass ich jetzt nicht ganz blind bin. Mhm. Aber das Bracelet ist unglaublich schwer, das zu gewinnen. Es gibt halt sehr wenige Chancen, die zu gewinnen. Mhm. Aber die Anerkennung, die ich denke, die damit kommt, oder ist ja auch wurscht. Am Ende machst du es dann doch
mit. Ich klopfe auf die Schulter, ja.
Ja, ich klopfe jetzt auf die Schulter, genau. Also das ist schon, das ist ein Ziel, was irgendwie so halbwegs im Bereich des Möglichen ist. Dann sportlich Ironman natürlich. Also jetzt habe ich die Half Ironman gemacht, relativ gut, weil ich, und im Laufen geht ja auch nicht mehr, die alten Bestzeiten zu schlagen. Also muss jetzt in die Länge gedehnt werden. Mhm. Und ich meine, menschlich, ich habe jetzt eine Familie. Ich glaube, der nächste Schritt ist halt irgendwie irgendwo ein Haus zu finden, zu sagen, hier wohnen wir jetzt. Hier gründen, hier ist unser Nest. Hier, ich habe Familie schon gegründet, aber irgendwie so, that's what I call my home. Ja, also es gibt.
Bevor wir über Familie und Haus sprechen, habe ich noch ein anderes Thema ganz kurz, das ich anschneiden muss, und zwar Burning Man. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich habe nochmal geguckt, tatsächlich im Podcast hier noch nie richtig drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht warum, weil das ja schon irgendwie.
Aber das findet schon in San Francisco statt, der Podcast.
Nein, natürlich nicht.
Du sitzt hier irgendwo in Buxtehude.
Genau. Man muss da ein bisschen fahren, nach Nevada sogar. Aber es ist ja so ein riesengroßes Festival. Vielleicht kannst du mal kurz in ein, zwei Sätzen nochmal sagen, was es eigentlich ist, für die Leute, die das nicht kennen. Und dann will ich verstehen, wie du das auch noch nebenher machst, weil das ist ja auch mit einem großen Zeit-Commitment für dich versehen.
Ja. Also ich muss erstmal eine lustige Anekdote erzählen. Ja, also wir haben ja, dritte Kind ist auf dem Weg. Und meine Frau spricht ja kein Deutsch, deswegen willst du es vielleicht nie hören. Aber ich erzähle es einfach mal so vorsichtig. Aber sie war allein auf Burning Man. Ja, ich habe ihr das irgendwie so ermöglicht. Also ich musste auf die Kinder und so alles aufpassen, auf die Hunde. Aber mache ich gerne. Ja, ich freue mich, wenn das ist, was sie alleine machen will, weil ich mache ja meinen Poker zum Beispiel. Ja. Okay, sie war also allein dort. Und es kommt noch dazu, dass wir brauchten Hilfe beim ersten Kind, das wir zusammen hatten. Also haben wir so IVF. Es haben wir nicht das. Nicht das
IUI.
IUI, richtig. Mhm. Danke. Und wir dachten so, ja gut, also ohne Hilfe passiert eh nichts, ja. Und jetzt ist das Zweite sofort gekommen, ne? Also sofort danach. Und dann sage ich so zu ihr, sag mal, wann ist denn das gezeugt worden? Und sie so, ja, Anfang September. Und ich so, Anfang September? Okay. Und ich so, und sie so, are you asking me if I had sex with someone on Burning Man? And I'm like, no, I just want to know if I'm the father. Und sie so, you are definitely the father.
Okay, sehr gut.
Aber also das war die Anekdote zu Burning Man. Also das heißt natürlich, es gibt auch schon so ein bisschen ein Bild, ne, was passiert auf Burning Man. Mhm. Aber was ist Burning Man? Ich würde mal sagen, also um sich erstmal überhaupt eine Vorstellung zu machen, ist es halt, sag ich mal, ein Music Festival. Ja. Mhm. Wie stellt man sich ein Music Festival vor? Okay, irgendwo in der Natur ist eine Stage, da wird Musik gespielt, die Leute tanzen, trinken oder machen andere Aktivitäten, um sich mal, ne, das Alltag zu vergessen und einfach mal das Leben zu genießen und so weiter und so fort. Und da passieren viele lustige Sachen. Der große Unterschied ist, dass das Musikfestival, was man sich so vorstellt, manche sagen ja auch, Burning Man ist ein Art Festival. Oder das Art Festival, was man sich vorstellt, ist normalerweise immer zentral organisiert. Du gibst dein Geld zu einer Organisation oder zu einem Menschen oder was auch immer. Und der bezahlt die Künstler, die Musiker, baut alles auf und so weiter und fort. Und dadurch entsteht ja sozusagen so eine Konsumgesellschaft. Ja, ich bezahle dich und dann konsumiere ich, was du mir halt anbietest. Das kann, egal ob es ein Musikfestival ist, Art Festival. Burning Man ist ein Festival, wenn man das nennen will, was dezentral organisiert ist. Das erste Mal, als ich dann gekommen bin, du warst ja auch da, nehme ich mal an.
Ich war noch nie da.
Ne? Ah ja, Wahnsinn. Aber du warst schon mal auf dem Musikfestival.
Auch noch nicht.
Okay, gut, aber du kannst dir vorstellen.
Ja.
Wir sind hier auf dem Musikfestival. Nicht viel anders, ja?
Also doch schon, ich meine, wir organisieren ja mit OMR auch ein großes Festival, ja, in dem Sinne. Da kommen 70.000 Leute, ne? Also andere Art von Festival.
Genau. Und also du weißt auf jeden Fall, Spaß zu haben mit Menschen, mit denen du zusammenkommst. So, und also kommst dann, ich kam auch dahin und dann denkst du halt, okay, kommst halt, guckst dir alles an, aber irgendwann merkst du halt, die Leute so, hey, komm doch mit rein hier. Und es ist eben nicht so dieses typische Gefühl, wenn du in eine Bar kommst, ja, was willst du?
Ja.
Ich werde hier bezahlt oder so.
Ja.
Es ist ganz anders. Und dann irgendwann ziemlich schnell kommt der Gedanke auf so, ey, oder die geben dir Geschenke, hier, ja, hier diese Kette von mir. Und irgendwann so, ich will auch was geben. Ja, ja. Und das habe ich noch gar nicht erwähnt. Auf dem Burning Man ist es ja verboten, zu bezahlen oder zu tauschen.
Ja.
Du darfst nur giften, also ja, du darfst nur Geschenke geben. Und das heißt, du gehst erstmal da rein und denkst, alles wird dir geboten, Alkohol ist umsonst, die Musik ist umsonst, also alles ist irgendwie for free, ja, also das ist ja völliger Wahnsinn. Und dann, klar, denkst du so, wie kann ich mithelfen? Also ich habe auch mitgeholfen, so einen Dom aufzubauen, einfach nur, um irgendwas mitzutun, ja. Mhm. Und im nächsten Jahr haben wir dann auch gesehen, wie können wir irgendwie Geschenke verteilen. Und das ist eben das Schöne, dass du eben spürst, dass diese Community selbst aktiv wird, ja, mhm, und dass es von innen rauskommt. Und da sind ja auch diese Principles, die da vertreten werden, die kenne ich jetzt nicht alle auswendig, aber so ein paar bleiben halt hängen.
Ja.
Leave no trace, ja, lass alles wieder so, wie es ist. Radical Inclusion, also wirklich alle müssen mit dabei sein und sollen mit dabei sein. Und, you know, dass du halt auch im Moment bist, ja, die Immediacy und diese, also viele Sachen, also ist total stuck with me. Ja. Decommodification, dass du eben nicht sagst, ich mache etwas um, dann ein Produkt daraus zu machen, eine Commodity, ein Brand oder irgendwas, irgendwas voran zu pushen. Nein, wir sind hier und wir genießen das hier. Und ja, also das hat irgendwie total mit mir resoniert, ja, ja. Und resoniert ja mit vielen anderen. Und ich glaube, da das ist eine tolle Sache. Ich empfehle das jedem, das mal zu erleben, auch wenn es sich immer mehr verändert, ja.
Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch niemanden, der jetzt zu Burning Man gefahren ist und kommt wieder und sagt, das war Kacke, ne? Also es gibt viele Kritiker, glaube ich, die da noch nicht waren, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, ich war da und es war nicht gut. Also es muss ja irgendwas dran sein.
Ganz wichtig, es gibt viele, die kommen von Burning Man und sagen, it was hard. Ja, it was tough.
Absolut, ja.
Aber niemand sagt, es war schlecht für mich.
Ja.
Ja, weil du bist da in der Wüste, da gibt's diese Stürme. Teilweise kannst du da nicht mehr mit dem Fahrrad rumfahren. Dann sitzt du irgendwo in der Wüste, teilweise allein und mit einer anderen Person. Und okay, was jetzt mit dem bereden, ja. Wartest du, bist ja das dumm, ist ja das, nicht, ja, bis der weg ist. Deine Ohren, Augen tun weh und deine Nase blutet vielleicht. Und dann irgendwie, also es ist tough. Nach einer Woche da auch in der Wüste ist halt heiß und nachts ist es kalt. Also jeder, also wenn das nicht einmal passiert, dann weiß ich nicht warum, dann ist er in einem Camp wahrscheinlich, wo alles für ihn getan wird, aber da, du challenge dich halt auch an deine Limits.
Ja.
Ja, und du sitzt dann da und das sind auch tolle Momente, ja. Du kannst ja natürlich auch erreichen, wenn du einfach andere Sachen machst, Psychedelika nimmst oder meditierst, aber es ist ein Moment, der pusht dich an deine Grenzen. Und dann, wenn du an den Grenzen bist, dann lernst du dich kennen, ja?
Ja.
Dachte auch mal, ich bin ein total lockerer Typ.
Mhm.
Dann laufe ich an so einem Sexcamp vorbei, und dann sagt mir so, jetzt machen wir hier Bonding und jetzt geht's los. Und ja, mach mal und so. Und dann dachte ich, wieso bin ich jetzt irgendwie so verklemmt? Ich bin überhaupt nicht verklemmt. Eigentlich, ja, denke ich, dass ich nicht verklemmt bin.
Ja.
Aber du siehst deine Grenzen auf einmal. Und das ist eben der Punkt, dass du eben nicht so kennenlernst und das challenge dich. Es ist nicht einfach nur gut, ja, oder ja, einfach nur, ich würde das nicht empfehlen, wenn du einfach nur eine gute Zeit haben willst.
Klar. Ja, also ich glaube, es wäre auch was für mich gewesen. Jetzt mit kleinen Kindern ist das ein bisschen schwierig im Moment. Ja, ich glaube auch, also ich meine, ich bin ja auch so ein Handwerker-Typ, ich baue ja alles selber, ich baue aus Holz alles, deswegen ich könnte da auch wahrscheinlich echt richtig cool so ein Camp mit irgendwie bauen, so, ne? Und ich campe auch gerne und ich mache alles Mögliche mit Outdoor und so weiter. Also insofern, irgendwann werde ich da nochmal hinfahren. Eine Frage habe ich aber noch, und du hast gerade schon Bonding und Sexcamp angesprochen, deswegen muss ich da einmal kurz drauf überleiten. Es gibt eine lustige Sache über dich, dass es viele Partys gibt, wo du am Ende nackt bist. Was hat es damit auf sich?
Ja, also erstmal fällt mir jetzt wieder eine Anekdote ein.
Gerne.
Und nicht meine aktuelle oder Ex-Freundin, die wurde immer sauer, wenn ich ausgezogen habe. Die sagte immer so, nein, das gehört mir.
Mhm.
Ich auch mal dachte, das ist auch eine sehr komische Sichtweise, ja. Aber meine jetzige Freundin, glaube ich, mein Partner, was auch immer, die findet das, glaube ich, die hat sich damit abgefunden. Die hat das verstanden, dass wenn da Rayo nackt wird, dann ist er also richtig gute gut Zeit drauf.
Ja. Ja,
dann ist er wirklich, und ich glaube, das ist wirklich auch so der Ausdruck, wenn so völlige Sorgenfreiheit besteht und auch irgendwie, ich werde es hier nicht, ich fühle mich wohl, ich mag das, ich will irgendwie, ich weiß nicht, ich will diese alles umarmen,
ja,
fühle mich so ausziehen. Also ich finde, es ist irgendwie so diese Sorgenfreiheit, dieser Ausdruck des dieses Momentes. Mhm. Ja, und
das ist keine geplante Sache, es ist einfach so ein Gefühl, was dann einfach passiert und das ist eigentlich dein höchster positiver Moment eigentlich fast dann.
Genau, es ist eigentlich wirklich so ein Ausdruck, dass ich bin hier glücklich in dem Moment. Und es ist auch tatsächlich so, dass es eben weniger passiert. Und ich habe mich da mal schon mal gefragt, also ich glaube, es ist einfach so, ja gut, ich gehe ja weniger auf Partys, in denen ich mich vielleicht auch mal so gehen lassen kann oder mir keine Gedanken um das Leben, meine Familie, was auch immer, machen muss.
Mhm.
Zum Glück gibt es die noch, ja. Es ist schön und es ist Ja, keine Ahnung. Ja,
jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf Elon zurückkommen, weil du hast gesagt, bei Burning Man gab es mit dem eine Überschneidung. Es gibt so ein paar Leute in meinem Podcast, die haben mal Erlebnisse mit ihm gehabt. Ah, ja. Deswegen muss ich die Geschichte auch noch einmal kurz hören.
Ja, genau. Also Elon habe ich nicht auf dem Burning Man kennengelernt, aber ich hatte echt Glück bei SpaceX, dass ich in so ein Team kam, in dem wir Telemetrie gemacht haben. Das heißt, wir haben die Daten aufgesammelt von diesen ganzen Vehicles. Vehicles sind klar die Raketen, ne? Also die Dragon, die und die Starships, aber auch die Satelliten. Und da gibt's ja tausende von Satelliten, die schicken tausende von Daten, und die Raketen, wenn die an einem am billigsten sind, also wenn die noch am Quad anstecken, da schicken die halt unfassbare Datenmengen. Sorry, ist ein bisschen abgetrieben, was ich da gemacht habe. Ich wollte eigentlich erzählen, dadurch hatten wir Kontakt mit diesen ganzen Leuten. Das heißt, ich bin dann irgendwie gereist zu den Satellitenherstellern. Die sind da oben in Seattle oder was. Also hier so die Satelliten und so können wir Daten schicken. Dann sind wir gereist nach Cape Canaveral, wo sie die Rockets landen. Dann sind wir gereist nach Texas, wo sie die Starships bauen. Und damit die Leute uns sagen können, hey, das ist wichtig für uns. Und da waren wir dort, das war halt, haben wir natürlich genauso getimt, dass dann war halt gerade der Starship 3 Launch und die anderen beiden sind irgendwie explodiert. Und Starship 3 launchte dann, das war lustig, der erste Launch wurde anscheinend eine Sekunde vor dem Launch abgebrochen. Da kann ich mal alle kurz erzählen. Oh mein Gott, das ist eine lustige, muss ich erzählen, lustige Geschichte. Und dann war der zweite Launch irgendwie 3 Stunden später und dann war der erfolgreich. Und dann gab es am Abend da halt eine Party. Und ja. Ich weiß nicht, ob das klar ist, das ist ja wirklich so an der letzten Zipfel da unten vom Texas,
ja,
wo dann Mexiko ist. Weil je südlicher du bist, desto mehr kommst du ja auf die Umlaufbahn. Genau. Ne? Deswegen willst du ja möglichst südlich starten. Und deswegen haben die da das aufgebaut und da wohnt kein Mensch. Das ist so Sumpfgebiet. Ne?
Ja.
Da gab es irgendwie so ein Dorf, wo 300 Leute gewohnt haben. Und da hat Elon im Grunde, also jetzt glaube ich, alle Häuser rausgekauft. Das ist vielleicht auch so Asterix und Obelix, ja, die da nicht ausziehen wollen. Aber du weißt, was ich meine. Ja.
Ja,
die Party war wirklich von Mitarbeitern, die die Nacht dort verbringen. Weil viele wohnen vielleicht dann da irgendwo in der Nähe.
Ja.
Aber die dann irgendwo da in einem Windstream, wie heißt das Ding da? Da hat er also, wie heißt das, egal, also da gibt's dann so, wo die ganzen AVs da rumstehen, wo die Mitarbeiter, die halt reinfliegen, die können dann da übernachten.
Ja.
Und dann gab's der Mariachi-Band, Elon war da, Elons Private Guests waren da, da war so ein Pokerspieler, den ich kannte, so, hey, was machst du denn hier? So ganz lustig. Elon hat mich eingeladen, ja. Und dann wurde halt da gesoffen, da gab's Sushi, da gab's alles umsonst. Das war ganz lustig, ich kam da an, 8:30 Uhr sollte, glaube ich, die Bar aufmachen. Es war 8:35 Uhr, also fange ich an, auf die Bar zu knocken. Kennst mich ja so ein bisschen, so, ja, dann geht's ja nicht mal los. Hey, maybe Elon ist in there. so what? Ich war noch relativ neu, ne? Und ja. So, hey, wenn Elon schlecht drauf ist, der feuert dich.
Ja,
ja, also, na gut, also Elon war nicht da drin oder war zumindest nicht schlecht drauf, ja. Und dann später war da dann waren die Bar offen, wir haben alle getrunken, wir standen da, haben gesprochen und Elon kam halt dazu. Und so, yeah, what are you guys talking about? Und er war auch mit seinem kleinen Köter, so einem ganz kleinen Hund, ja. Und da musste man aufpassen, dass er nicht draufsteigt, damit er auch nicht gefeuert wird, ja. Und es war ganz lustig, einer meinte so, Elon, what's with Dogecoin? When is it going up again? Dann so, Quatsch, ja. Und er so, ah, Dogecoin. Aber warum ich die, was ich eigentlich gerade versuche zu erzählen, ist diesen Elon-Charakter, dass der irgendwie so, wenn der dann da ist, ist der total in dem Moment. Und das muss ich sagen, auch wenn natürlich heutzutage ich ihn nicht mehr so in einem positiven Licht sehe, wie ich ihn damals vielleicht gesehen habe, aber das kann ich ihm nicht absprechen, dass er einfach wirklich im Moment ist. Und haben wir dann so gesagt, so Elon, what do you like better? In-N-Out Burger, Kalifornien, ne? Da in Kalifornien ist die, wo die Raketen bauen, die ist
ja.
Die Falcons. Und oder die, wie heißt denn der überhaupt? Da gibt es eine ähnliche Chain in Texas.
Weiß ich auch nicht.
Aber gut, habe ich den Namen vergessen.
Ja.
Und dann Elon so. Und dann siehst du, wie seine Brains, seine 3 Milliarden Brains, alle so versuchen, diese Frage zu beantworten. Diesen Outburger, ein Good Burger. Und der andere Burger, also Good Burger.
Und was war das Ergebnis?
Ich glaube, er hat dann den Texas Burger gesagt. Aber das war eigentlich irrelevant, was er sagt.
Das war Moment
so, dass er wirklich dann so 5 Sekunden lang oder sogar noch länger ewig da. Ich muss die richtige Antwort geben, ja? Das ist wichtig jetzt, ja? Also, und seitdem ich das erlebt habe mit ihm, ist es auch so, wenn ich irgendwie so wenn ich so sehe, so Videos von ihm, wo irgendwie Leute ihn auf der Straße was fragen, ja? Und er so, hey Elon, what is with so und so, ja? Und er so, Und dann müssen so Leute ihn so reinschieben ins Auto, damit er dann irgendwie nicht da rumlabert. Also, und das schätze ich ihm schon hoch ein, dass er eben nicht die Leute danach bewertet, was stellst du für mich da, was kannst du mir bieten, sondern I'm here, you have a question, I'm gonna answer it, yeah? Das muss ich sagen, und der Typ war ja auch immer wir haben ja da in der Rocket Factory gearbeitet, auch die Software Engineers. Der war immer am Start da, hat immer geguckt, also wenn er Zeit hatte, war der teilweise bis nachts, ne?
Ja.
Das war schon krass. Aber jetzt lass mich noch kurz diese Anekdote erzählen. Dann hatten wir wir waren diese Telemetrie-Team, ne?
Ja.
Und es waren immer zwei, also Gleb und ich, ja, und super Typ auch. Und dann haben wir da mit den Leuten gesprochen, die von uns wissen, wir wollten von denen wissen, wie sollen wir die Telemetrie ingesten und wie sollen wir sie für euch darstellen? Und dann war ein Typ, wir hatten also Gespräche am Tag davor und am Tag danach, ne? Am Tag davor so, ja, it's important that, you know, tell me someone like this. So, am nächsten Tag war so ein Typ so, if something happens, we need to quickly know what was the cause of the aborted start. Und dann dachten wir so, aha, er war der Typ. Und dann war es nämlich so, dass am Tag davor, als der Start noch nicht erzählt hatte, wurde abgebrochen. Anscheinend war es so in dem Raum, in dem Start, wie sagt man denn,
in dem Kontrollzentrum?
Fan Control Center. Da war es anscheinend so, dass Elon so, why did the start abort? Why did the start abort? Und dann ist der Typ mehr so, der wurde halt der rote Licht war.
Yeah.
Why? Und der Typ so, und der war halt der Typ, mit dem wir gesprochen haben. Und dann hat er Elon anscheinend so völlig in seiner Manie, ja, hat er so in den Raum geschrien, Start again.
Ja.
Und die Leute so, we cannot start again. We have to like unpump the fuel.
Ja.
It doesn't work like that. Weil Elon wollte einfach nur auf den Startbutton hauen.
Ja. Ja?
Also das ist auch irgendwie, zeigt so, dass der Typ halt auch nicht alle Tassen schrauben sich, aber der Typ wurde halt dann da angemacht so. Why did it abort?
Ja.
Und die Telemetrie hat nicht schnell genug geladen. Er konnte es halt nicht sofort sagen. Security-Mechanismus hat halt gezogen und am nächsten Tag er so, that's important, I need to quickly know. Und wir beide wussten sofort, okay, er war der Kerl.
Er war der Kerl, geil. Sag mal, ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Thematik hier, zum Ende hin schon, aber du hast eine Entscheidung getroffen, die ich eigentlich erstmal ehrlicherweise nicht so richtig nachvollziehen kann. Nämlich, dass du nochmal versuchst, nach Deutschland zu ziehen. Und wir haben ja irgendwie so the age of AI, San Francisco, geht da wieder herziehen. Und jetzt sagst du, ich zieh mal nach Berlin. Warum?
Ja, gute Frage. Muss ich mir nochmal überlegen in der Therapie-Session. Aber ich meine, ich sag mal so, es gibt, also ich habe ja vorhin erzählt, es gibt ein Ziel, dass ich irgendwie mein Home finden will, wo ich sagen kann, okay, das ist our foreseeable future, that's our home. Na, wir gründen hier unsere Family. Und da ist natürlich die Frage für mich so, wo kaufe ich mir das Haus? Wo ist denn mein Zuhause? Bin ich San Francisco? Ja, bin ich Kalifornien oder bin ich Berliner? Oder da kommt eben so ein Problem in mein Leben, dass ich mich nie bewusst entschieden habe, aus Berlin wegzugehen. Zwar eigentlich wollte ich ein Sabbatical machen.
Ja.
Ich wollte mal kurz meinen zweiten Burnout verhindern und wo ich niemanden kannte. Jetzt bin ich hier stecken geblieben. Jetzt bin ich am Zeitpunkt angekommen in meinem Leben, wo ich mich irgendwie entscheiden muss. Und da ist für mich so die Sache, hey, ich fühle mich als Kalifornier. Und klar, also da sind wir, brauchen wir nicht alles durchzusprechen, aber wir sind dieser deutschen Kleinigkeit, ja, Kleinkariertheit raus, diesem Spießbürgertum und was auch immer, die für andere Probleme haben, so dass einfach mal nach vorne schauen, dass das einfach mal was machen, dass wir die Welt verändern, dass wir an das Positive von morgen glauben. Das sind Sachen, die uns hier begeistern, die wo inspiriert sind, ne? Und nicht umsonst wird hier die Welt verändert. Und ich glaube, ich fühle mich auch als Kalifornier, aber ich habe immer noch meine ganzen guten Freunde seit Jahren, immer noch die besten Freunde. Und wenn ich mal wirklich eine Input brauche, mich was besprechen will, jemand vertrauen will, stehen die alle immer noch oben auf der Liste. Und da ist irgendwie so ein Punkt, wo ich denke, so, woran liegt das eigentlich? Liegt das eigentlich, die ich früher kennengelernt habe, oder ist da was anderes, was ich vermisse? Und dann kommt noch so ein Punkt, der vielleicht gar nichts damit zu tun hat, aber ich fühle mich manchmal auch, dass wir hier am Ende der Welt sitzen. Also, wenn du mal wirklich einfach mal raus willst, wo gehst du denn hin? Ja? Du kannst nach Tahoe, du kannst nach LA, du kannst nach Mexico City, das sind schon 4 Stunden, ja? Du kannst nach Hawaii, das sind 6 Stunden. Du kannst nach New York, das sind 5,5 Stunden. Da bist du aus Berlin in der gleichen Zeit. Und dann merkst du so, hey, warte mal kurz. Ich habe mit meiner Mutter mal in Kuba getroffen. Da ist die schneller hingeflogen als ich.
Ja.
Und man denkt, was? Kuba ist doch in Mittelamerika.
Ja.
Brasilien. Ja, war in Brasilien, sind meine Freunde aus Deutschland schneller hingeflogen. Weil das kurvt sich dann darüber, das ist Nordamerika. Und wenn du mal wirklich irgendwie einfach mal raus willst, und das vermisse ich so ein bisschen in Berlin, mal einfach am Wochenende zu sagen, ich flieg mal nach Paris.
Ja.
Ich flieg mal, kann man nicht mehr machen.
Vielleicht das machst du dann auch mit 2 kleinen Kindern bestimmt ganz häufig nächstes Jahr.
Das ist eine gute...
Aber das Gefühl, man könnte. Nein, ich finde das trotzdem super. Man muss es machen, wenn man diesen Drang hat, um auch zu wissen, ob es das Richtige ist oder nicht.
Gut. Ja. Ich sage auch mal so, selbst so nach Südostasien oder so, da kommt man halt auch einfach von hier nicht hin. Ja? Ja. Auch mit Familie, wenn du mal, ja, also wirklich mal einfach Urlaub, ja, machen willst oder auch Nordafrika, Südeuropa. Egal. Also einfach mal diese anderen Kulturen. Ich finde schon, das ist gehört zur Lebensqualität dazu. Also, wir wollen das jetzt mal machen. Ich will das mal machen. Ich will mich bewusst entscheiden, wo ich lebe. Und deswegen wollen wir da 2 Monate hin, 2 Jahre hinziehen. Und das ist also ein guter Zeitpunkt. Die Mikkel ist 11, wird 11 sein. Dann können wir nach 2 Monaten, 2 Jahren zurückziehen. Dann sind sie 13. Das heißt, da nehmen wir doch nicht zu sehr aus dem Freundschafts raus.
Ja.
Ich glaube, wenn wir das jetzt nicht machen, wann machen wir es? Wir werden rausgeschmissen aus unserer Wohnung da, wo wir dann wohnen. Das heißt, wir müssen eh umziehen.
Ja.
Ich möchte das ausprobieren und dann sagen, okay, jetzt weiß ich's. Jetzt möchte ich mich entscheiden, mit bewusst. Und dann, wenn ich zurückkomme, dann komme ich mit Conviction.
Ja, und vielleicht bleibst du auch, weil du sagst, es ist viel besser hier und die Schule ist umsonst und die Kinder fühlen sich wohl, wer weiß. Ne?
Wenn das der Fall ist und wenn ich merke, das habe ich vermisst und das, ich bin doch mehr da, dann soll das so sein. Und wenn ich zurückkomme, dann komme ich mit Conviction und dann werde ich auch nicht mehr irgendwie, wenn ich an irgendwas in meinem Leben schief läuft, dann werde ich auch nicht sagen können, what if, you know, I had moved to Berlin back then.
Ja.
Yeah? Now I live here with my wife, which I maybe not like anymore. You know? Richtig, meine, nein, das ist dann raus.
Ja.
Und das ist mir wichtig, dass ich das nicht, dass ich das irgendwie bewusst mache. Ja,
ja.
Aber
ich find's cool, dass du es machst.
Aber für dich ist das wann klar, dass, also ich meine, du bist bewusst hergekommen.
Ich bin ja bewusst hergekommen. Ich meine, wir haben am Anfang auch gesagt, 2 Jahre. Und dann, wir wurden ja gekauft und dann haben die nach der Akquisition mir das halt angeboten. Und dann, naja, und dann nach 2 Jahren hat man dann nochmal 2 Jahre verlängert. Und jetzt sind es halt genau wie bei dir, wir sind ja ungefähr gleichzeitig hergekommen.
Ja,
ne?
Ja.
Also 2013 bin ich hergezogen. Und ja, wir sind halt jetzt hier irgendwie angekommen. Ne? Aber ich sag auch, sag niemals nie. Ne? Deswegen, ich bin auch Amerikaner und Deutscher und auch sehr stolz. Und deswegen mache ich ja auch gerne diesen Podcast, weil ich ja sehr viel Kontakt auch mit dem deutschen Markt behalte. Ne?
Das heißt,
dass ich da nie wieder was mache, aber ich bin hier sehr, sehr glücklich und solange ich das bin, will ich nichts ändern. Ne?
Schauen wir mal, wie die nächsten 3 Jahre sind. Ne?
Ja, genau. Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Ne? Aber gut, in meiner beruflichen Situation hier würde ich sagen, ist das wahrscheinlich der richtige Ort. Kannst du denn bei Google dann bleiben eigentlich?
Ja, das ist eine schwere Frage. Ich meine, ich glaube, ich werde so ein bisschen rumtricksen, dass ich habe ja diese 4,5 Monate Elternzeit wieder, weil wir ein nächstes Kind bekommen. Das heißt, ich werde das irgendwie so timen, dass ich dann einfach nehme, wenn ich nach Deutschland ziehe, denen das mal nicht sage. Und dann vielleicht so ein bisschen sage, so,
surprise,
have to be in Germany now. Und dann mal gucken, wie die reagieren. Und wenn die dann sagen, nee, das geht gar nicht.
Aber es gibt ja da auch Development Offices.
Genau, wenn die sagen, hey, das geht gar nicht von Kalifornien aus, dann, okay, entweder müsste ich dann jeden Monat mal rüberfliegen oder ich muss mal was in Zürich oder in München suchen. Weißt du was? Ich muss mir einen neuen Job suchen. Und so ist das Leben. Und ich meine, AI, ich sehe das mit dem AI auch ein bisschen so, eigentlich sollten wir fähig sein, überall mit AI jetzt große Firmen aufzumachen. Klar, das Geld ist hier, das ist keine Frage, ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man das. Interessantes Thema. Also.
Ja. Wenn du so jetzt irgendwelche 25-Jährigen triffst, ne, du hast vorhin schon gesagt, ich habe irgendwelche Freunde angerufen. Was rätst du denen? Also du hast vorhin schon gesagt, die müssen auf jeden Fall herkommen. Gibt's noch irgendwas?
Ja, ich meine, ich glaube, das AI-Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber werden wir wahrscheinlich keine Zeit haben. Aber das ist natürlich das Thema, was, glaube ich, die Frage beantwortet. Der 25-Jährige, erstmal, was habe ich falsch gemacht? Ich habe zu viel Zeit erstmal in meinen Startups verbracht. Ja, das Problem ist ja, wenn du im Startup bist du vielleicht nicht der Schlauste im Raum, aber du bist auf jeden Fall der auf den alle schauen. Du musst die Entscheidung treffen, du bist der Gründer. Ich glaube, ist ja nicht von mir der Satz, aber du willst ja im Grunde idealerweise nie der schlauste Mann im Raum sein oder der schlauste Mensch, ja, weil sonst kannst du nichts lernen.
Ja.
Ich sag mal so, klar, in unserem Alter oder in meinem Alter, aber in unserem Alter, da ist natürlich irgendwann so, sagst du, okay, ist auch manchmal ganz angenehm, der Schlauste zu sein, ne? Dass man vielleicht nicht jeden Tag Vollgas geben muss. Aber so eine gesunde Dings in unserem Alter, ich glaube, es ist ein bisschen so wie beim Investieren. Ich glaube, je viel jünger du bist, desto weniger sollst du der Schlauste im Raum sein.
Ja.
Also wenn du Trugos Ego hast mit 25, dann hast du da was falsch gemacht. Du musst halt gucken, von wem kann ich lernen. Und ich glaube, du kannst am meisten lernen, wenn du zu der Firma gehst, die am meisten Erfahrung hat. Also wenn ich meine Karriere neu strukturieren würde, würde ich sagen, geh erst zu Google.
Ja.
Geh dann, okay, der Rest, der Space, die Kombination, und dann kannst du gründen danach, wo du noch genug Energie hast, noch keine Kinder hast. Also ich glaube, erstmal lernen, wie haben es andere richtig gemacht oder vielleicht falsch gemacht, aber erstmal lernen. Lernen. Und wenn du merkst, es gibt wenig zu lernen, wechseln und dann irgendwann, wenn du nichts mehr zu lernen hast, dann kannst du dann dadurch lernen.
Aber ich weiß nicht, meinst du wirklich zu Google oder ist nicht eher irgendwie so ein mega stark wachsendes, cooles Startup, die vielleicht schon irgendwie 50 Mann haben, wo halt du auch richtig eine Verantwortung bekommen kannst, relativ schnell, wo du aufsteigen kannst. Das sind ja auch schlaue Leute um dich herum.
Absolut. Für Karriere finde ich das richtig. ich habe jetzt halt diesen Gedanken zu Ende geführt, der war noch nicht die volle Antwort auf die Frage, dem 25-Jährigen zu sagen. Mhm. Ich meine, ich glaube erstmal mit dem Lernen, ich glaube weiterhin, das erste Schritt erstmal Google. Es mag boring sein, aber da kriegst du deine Foundation. Mhm. Foundation should be strong. Dann natürlich, der nächste Schritt ist dann, wenn es jetzt wirklich die ideale Karriere, dann gehst du zum Hockeystick-Startup. Ja, die sind kurz davor, public zu gehen, und die sind gerade bam. Ja. Also überall brennt's.
Ja.
Und du kannst Verhandlungen nehmen und egal mit wem du arbeitest, der wird richtig viel Sachen drehen.
Ja.
Ja. Selbst wenn du nicht derjenige bist, aber einfach nur mit dem mitarbeitest, wenn du im Team bist. Genau, gebe ich dir recht. Also Google, Hockeystick und dann Startup. Aber trotzdem, ich sehe es trotzdem weiterhin so, dass Big Foundational Company, die gibt dir einfach erstmal die Struktur. Und ich meine, wenn ich gucke heutzutage, also das ist irgendwie so ein Gedanke, der bei mir immer mehr aufkommt, ist ja, die ganzen Unternehmen wissen eigentlich alle nicht, ne? Soll ich erstmal keinen mehr einstellen, Software Engineer, ne? Weil ja AI macht ja jetzt alles. Oder soll ich nur noch Junior Software Engineers einstellen, die alles mit AI machen können? Oder soll ich nur noch Senior Engineers einstellen, die dann die ganzen Agents kontrollieren können? Es ist ja irgendwie so, das ist ja unklar, wie das aussehen wird, die Zukunft. Ja. Aber ich glaube, eine Sache, die ich selbst feststelle, immer mehr, ist, hey, ich kann alles mit AI machen, aber das ist manchmal, wird das fast so ein Problem. Ich sitze dann da, worin investiere ich denn jetzt meine Zeit? Schreibe ich diesen Job selber? Hätte ich früher nie diese Idee gehabt. Ja. Für den Job hätte ich vielleicht 4, 5, eine Woche oder was auch immer gebraucht.
Ja.
Jetzt kann ich einfach AI schreiben lassen und dann mal gucken, was er gemacht hat, 5 Minuten später. Oder schreibe ich dieses Dokument, was mir auch wieder AI hilft? Oder mache ich mal diese Analyse, die mir AI macht? Und dadurch habe ich das manchmal das Gefühl, dass Priorisierung immer wichtiger wird.
Mhm. Ja,
und auch da, deswegen komme ich da wieder zurück auf diese Foundation. Also, dass du erstmal verstehst, was bedeutet das eigentlich, erstmal ein großes Schiff zu fahren? Ja?
Ja.
Wie priorisiert man da gewisse Sachen? Erstmal auch calm. Ja? Wenn du immer nur Feuer löscht. Ich glaube, da fehlt dir dieser eine Aspekt. So, ja? Also, okay, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht Feuer lösche? Ja?
Ja.
Weil das ist einfach zu Sachen. Wenn es brennt, dann weißt du, was du zu tun hast.
Ja.
Aber welche Richtung fahre ich denn das Schiff, damit es dann nicht gegen den Eisberg fährt? Ne?
Ja.
Und das, glaube ich, ist auch in der heutigen Zeit immer mehr so diese Frage, zumindest kristallisiert sich die bei mir heraus. Mit AI kann ich immer mehr machen. Es kommt mir eigentlich die Frage, was mache ich denn eigentlich?
Mhm.
Also das ist zumindest eine Frage, die bei mir immer mehr rauskommt. So, das Priorisieren wird immer wichtiger. Vorher war es irgendwie klar. Okay, I have to do this. It's gonna take me 4 days. Ja.
Yeah?
Yeah. Entscheidung ist.
Ja. Yeah.
Now it's so, nothing takes me 4 days anymore.
Ja. Yeah.
Everything I can do in one day.
Ja. Yeah.
So deciding what I do is almost as important. Ja.
Ja, es ist viel Wahres dran. Ich frage eigentlich zum Schluss immer die gleiche Frage, aber du hast schon so viel aus deinem Leben erzählt, was mega ist. Deswegen brauche ich nicht fragen, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht.
Die letzte Frage, sagen wir noch letzten Roman.
Dazu trinken wir auf jeden Fall, weil die Frage, die mir noch offen ist, woher kommt der Name Rajo eigentlich?
Ah, ja, das eine lange Geschichte. Wie kann ich die jetzt kurz beantworten?
Ja, nee, das ist gut. Das trinken wir. Die Portionen werden aber immer kleiner hier.
Oder deine Augen werden immer größer. Zum Wohl, das ist ja Dos Madeiras. Ja, also der Name Rajo ist, weiß gar nicht, ob es so eine coole Geschichte ist, aber es war, was cool an der Geschichte ist, dass der Name ist entstanden anno 2014. Ich bin ja aufgewachsen, ich glaube, das hast du nicht ohne Internet. Ja, also in meiner...
Same,
okay.
Ja, also mit 14 oder so haben wir Internet.
Genau, aber mit 14 war das so, dass das Internet nur in den Büchereien und in den Universitäten war,
mhm.
der Fachhochschulen. Das heißt, aus irgendeinem Grund wurden die zuerst verknüpft.
Ja. Ja.
Und bei den Büchereien war das, damit sie austauschen konnten, hey, wo sind die Bücher? Hey, dieses Buch wurde jetzt ausgeliehen, schickt uns nochmal ein Buch oder irgendwie so. Hat aber irgendeiner rausgefunden, da sind wir dann als 14-Jährige in die Bücherei rein. Das war einfach ein Windows-Rechner. Und damals gab es ja keine Security.
Nee, nix.
Nichts. Wenn du Windows-Rechner eingeloggt bist, konntest du alles machen.
Full
Admin Rights. Das heißt, wir haben diese Büchereisoftware, die zu anderen Büchereien gesprochen hat, geschlossen. Da stand also ein Computer in der Bücherei. Und dann haben wir erstmal so ein IRC-Client installiert. Also www war damals noch nicht so groß. Mhm. Also www gab es so, da haben so ein paar Firmen ihre Präsenz gehabt, aber es war irgendwie unklar, was das jetzt genau der Sinn von www ist.
Mhm.
Aber es gab dieses Internet Relay Chat, mhm. IRC, und das war wirklich so, wo der meiste Traffic, glaube ich, war. Und da haben wir diesen Client installiert, haben uns einen Namen gegeben, ich glaube, der Name war Dieu, und dann haben wir uns irgendwie da mit Leuten gechattet. Und was echt faszinierend war, dass damals war so in den Chat, das war der einzige Chat-Ding, da gab es in jeder Stadt hat einen Chatroom, du konntest einen eigenen Chatroom, weil die Städte waren halt sehr gut besucht. Aber trotzdem, selbst eine Stadt wie München hatte vielleicht 20 Leute online.
Ja.
Also das war ultra klein, ja. So. Und das hatten wir dann immer so nach der Schule, komm, wir gehen in die Bücherei. Die Büchereiangestellten so, ihr könnt nicht wieder den Computer für 3 Stunden blockieren. Und dann bin ich nach München gezogen und mein Kumpel hat dann den Usernamen, den wir hatten, hat er den einfach weiter benutzt. Mhm. Das heißt, der Username war weg. Und dann dazwischen war ich jetzt irgendwie, glaube ich, 17. Ich war dann gerade in Spanien und hatte ein bisschen Spanisch gelernt. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, ich brauche jetzt einen neuen Username, der irgendwie auf 11 Zeichen runterkürzbar ist und irgendwie Spanisch ist, ja, weil... Und da war eigentlich dann irgendwie, ich rausgekommen, so, El Rayo de Sol en tu Ojo, so cheesy, so ein Sonnenstrahl in deinem Auge, das war dann so mein Username. Da konnte man kürzen, so L, groß L geschrieben, Rayo und so weiter und so fort. Und ja, ich bin dann eben Rayo gewesen, ne?
Social Media Star, das
also sozusagen
das 19. Jahrhundert.
Die Antwort ist nicht so spannend, warum
ich
heißt, aber.
Nee, aber find ich toll. Ich habe mich das mal gefragt, weil das auf deinem, überall ja auch auf deinem Profil und so weiter steht, aber es ist ja nicht dein richtiger Name, sozusagen. Richtig. Ja. Hey, Mensch,
Aber, übrigens, heute, ich war vor die Folge, kam ich, konnte meine Prescription nicht abholen in der Pharmacy, weil der Doktor ist auf Rayo Kniep geschickt. Und meine ID sagt Andreas Kniep.
Also so sieht's aus. Du kannst dir aber deinen Künstlernamen ja auch eintragen lassen, ne?
Stimmt, muss ich auch machen lassen.
Mensch, Rayo, ein wildes Leben. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Eine wilde Stunde, mitten am Nachmittag. Es war köstlich. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und,
vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei meiner spontanen Überraschung, obwohl du ja gleich noch eine Firma leiten muss. Aber
ja, vor allem heute, wir haben Hackathon, das geht noch so, bis 11.
Nicht den Investoren zeigen.
Ich bin ja noch bis 11 Uhr abends hier und noch mindestens im Büro.
Gut. Aber also Hackathon ist vielleicht ganz gut.
Ja. Also. Ja, genau. Ich fühle mich auch sehr gut jetzt. So noch drei so kleine Drinks. Das war ja nur so kleine Stückchen. Ne?
Stimmt. Wollen es ja nicht übertragen.
Genau. Geil. Ich danke dir. Bis bald.
Ich danke dir. Vielen Dank. Ciao. Tschö.
So, das war's mit Rayo Kniep, Rum-Connoisseur, Pokerspieler, Staff-Engineer bei Google und der erste Mensch, mit dem ich ausnahmsweise, also wirklich als Ausnahme hier Alkohol mal getrunken habe im Podcast. Diese Folge wurde euch präsentiert von bepurple.ai. Schaut euch das mal an, wenn ihr euer Engineering-Team aufs nächste Level heben wollt. Und danke wie immer auch an Tobi Nothelfer, mit dem produziere ich hier diesen Podcast. Ach, und dann hören wir uns diese Woche schon am Mittwoch wieder. Es gibt nämlich eine kleine Sonderfolge und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das kommt ja am 21. Januar und gebt mir gerne das Feedback dazu in unserer WhatsApp-Community. Den Link gibt's natürlich wie immer in den Shownotes. Und danke an alle die Folgen wie diese mit ihren Freunden teilen oder einen Kommentar dalassen. So, das war's jetzt aber wirklich. Bis dann. Ich freue mich.